Der unterwürfige Gastronom hat immer noch Angst vor dem Gast. Das darf man mal nicht vergessen. Reden wir immer noch in 2023. Die Gastronomen haben immer noch Angst wie ein sich einpissendes kleines Hundewelpchen vor dem Gast. Kein anderes Land auf der Welt hat so eine Angst vor Gästen wie Deutschland.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Eine kurze Werbeeinschaltung von unserem Partner Debig, ganz unter dem Motto Desserts leicht gemacht. Desserts sind ja immer wieder eine Herausforderung. Viele Desserts für größere Gesellschaften und Caterings zuzubereiten, das ist ziemlich zeit- und arbeitsintensiv. Die Marke Debig bietet dir die Möglichkeit, dir das Leben leichter zu machen, Zeit zu sparen und somit clever, beeindruckende Desserts zu kreieren. Mit den Debig Shapes hast du die Wahl aus gleich drei servierfertigen Dessertkomponenten für die Tellermitte. Das wäre die Mousse-au-Chocolat-Nocke, der dreidimensionale Panna Cotta-Ring und der perfekt geformte Mascarpone-Riegel. Einfach im Kühlschrank auftauen und ganz nach deinem Geschmack, ob einfach oder ausgefallen, ausgarnieren und servieren. Die Vorteile von Debig Shapes liegen auf der Hand. Immer gleichbleibende Premium-Qualität, große Zeitersparnis und, weil aufwendige und komplizierte Techniken entfallen, kann auch ungelerntes Küchenpersonal gut mit den Debig Shapes arbeiten. Also, wenn ihr die Debig Shapes noch nicht kennt, geht doch mal auf www.debig.com. Da findet ihr nicht nur alle Produkte, sondern auch jede Menge spannende kreative Rezeptideen. So, und jetzt zurück zu unserem Podcast mit Thomas Imbusch und Sophie Lehmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Ich begrüße heute gleich zwei Gäste. Und was für welche? Vor rund 4,5 Jahren eröffneten sie eines der, muss man sagen, eigenwilligsten Restaurants in Hamburg. Eigentlich eines der eigenwilligsten Restaurants in ganz Deutschland. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, lautet das Motto. Und um sicher zu gehen, dass das auch alle verstehen, lautet das Kleingedruckte zu diesem Motto: Eine Anpassung des Mahls ist nicht möglich. Was auf den Tisch kommt, das ist pures Handwerk und das ganz ohne Pinzetten und Sphären-Shishi. Es werden ganze Tiere zerlegt und den kulinarischen Ton, den geben die Saisonen vor. Das alles mit Erfolg. Der Guide Michelin zeichnet das eigenwillige Konzept mit 2 Sternen und dem grünen Stern für Nachhaltigkeit aus. Außerdem landete das Restaurant letztes Jahr erstmals auf der prestigeträchtigen Liste der World's 50 Best Discovery. Wie geht das alles? Wie schafft man es, als Paar mit Kindern noch dazu, ein eigenes Restaurant so erfolgreich zu machen und zu führen? Warum ist dieses Paar auch, was den Umgang mit den Gästen betrifft, geradezu Vorreiter in seiner Gastgeberrolle und ein wenig auch ein Aushängeschild der neuen Generation.
Mein Gott.
Und was hat das alles letztlich mit der hauseigenen Akademie auf sich? Über all das und wer weiß, vielleicht auch noch über vieles mehr, spreche ich heute mit den beiden Masterminds aus dem Hamburger Sterne-Restaurant 100-200. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Thomas Imbusch und Sophie Lehmann.
Guten Tag.
Vielen Dank, herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen. Richtig Gänsehaut.
Ich wollte gerade sagen, ganz schön tüchtig. Wahnsinn. Ich glaube, so schön hat das noch keiner anmoderiert.
Ah, das ist jetzt das ist ein schöner Gesprächsbeginn. es ist aber tatsächlich so, ich bin relativ lange irgendwie auch an dieser Anmoderation gesessen. Gar nicht, was die Länge und die Menge angeht, sondern um den Funken überspringen zu lassen, auch sprachlich zu dem, was ihr tut. Wenn euch jetzt jemand fragt, der jetzt gar nicht in der Gastronomie ist, und so fragt, was macht ihr ja und was ist das für ein Restaurant, was ihr habt, gibt es da eine einfache Antwort?
Was sagst du, Baby?
Ich würde sagen, es ist ein besonderer Ort, an dem man essen und trinken kann, aber auch sehr viel mehr erleben kann, wo man auf eine kleine Reise in unsere Welt geht.
Ich versuche das immer so ein bisschen extremer zu kommunizieren. Ich sage mal, es gibt eigentlich auch für die breite Masse zwei Arten von Gastronomie. Es ist einmal die sogenannte Impulsgastronomie. Also ich habe Hunger und verspüre etwas und gehe diesem Drang nach. Und es gibt meines Erachtens nach die Destinationsgastronomie. Also etwas, worauf man sich vorbereitet, was einen gewissen Vorlauf bedarf und wo man sich mit auch einer gewissen Vorbereitung darauf einlassen muss. Und ich finde diese Differenzierung, wenn Menschen, die wirklich gar keinen Bezug zur Gastronomie haben oder zu Essen und Trinken haben, versuche ich immer das genau so darzustellen, dass diese Menschen das verstehen, dass das 100-200 halt, was wir da machen, Destinationsgastronomie ist. Also quasi wie so eine Theatervorführung.
Ja, ja. Ist ja auch ein wenig das Konzept dahinter. Wir werden natürlich ausführlicher drüber sprechen. Wann war eigentlich für euch klar, beziehungsweise anders gefragt, war zum Zeitpunkt der Eröffnung schon klar, dass das, wie du jetzt gesagt hast, Thomas, Destinationsgastronomie sein würde?
Tatsächlich? Seit ich denken kann.
2018 war eine andere Zeit noch als heute.
Das war immer klar. Das war auch genau klar, seitdem ich denken kann, dass der Herd in der Mitte steht, in der Lagerhalle und dass da außenrum die Posten sind. Und also tatsächlich immer wieder, gerade wenn wir so ein bisschen umherräumen und gerade im Restaurant wieder ein bisschen versuchen, Ordnung zu schaffen im Lager und dann wieder diese Bildbände auftauchen, die ich schon als Heranwachsender irgendwie so zusammengekritzelt habe oder als es dann ein bisschen konkreter wurde, dass ich wirklich mal eine Küchenskizze aufgemalt habe, das ist halt so Aufzeichnungen ab 2009, 2010, die wirklich effektiv noch da sind über exakt die Anordnung der Räumlichkeiten, unabhängig davon, ob ich überhaupt wusste, ob ich das überhaupt schaffen kann, finanziell, sowie als auch, dass ich irgendwie eine Fläche finde, sowie als auch, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, das überhaupt zu realisieren. Aber das war von Anfang an klar, dass das definitiv genau so laufen wird.
Also die ersten Pläne zu diesem Konzept stammen tatsächlich fast 10 Jahre vor der tatsächlichen Eröffnung. Das ist 2009,
selbstverständlich, hast du gesagt. Also selbstverständlich klingt so krass, aber ich musste gerade lachen, für mich halt gar nicht, weil das für mich ganz, ganz klar war. Ich möchte mich ausbilden als Koch, ich möchte in den krassesten Restaurants der Welt lernen, wie das funktioniert und ich möchte irgendwann meine eigene Vision versuchen, so umzusetzen, dass alle Leute sagen, ja, lecker, toll. So ganz einfach gesagt.
Ihr habt das ja dann zu zweit aus dem Boden gestampft. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das dann auch alles so weit gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt ein Restaurant auf?
Ich glaube, Baby, das kannst du, glaube ich, am besten erklären. Ne?
Ja, eigentlich fast wie eine Geschichte, wie in einem doofen Film. Also Thomas war schon in der Gründung des Restaurants und es gab die Fläche schon und es war alles auf dem Weg. Und ich war eigentlich weg aus dem Weg aus Deutschland, habe noch einen Freund in Berlin gesucht und war in der Coda Dessert Bar essen. Ja. Alleine, wie man das eben so als gastronomieaffiner Mensch tut. Und dort saß ein anderer einzelner Herr.
Von René Frank, haben wir auch schon im Podcast gehabt, natürlich.
Ja. Ja. Eins der für mich beeindruckendsten Erlebnisse, die es in Deutschland zu der Zeit gab. Und dort saß ein einzelner Herr, der hat die ganze Zeit so ein bisschen geschaut. Das ist ja immer so eine Situation, so, ja, das war aber ganz nett. Und er schrieb dann nachts, sagte, es ist total merkwürdig über Facebook, weil ich was gepostet hatte, aber irgendwie, ich habe mir deinen beruflichen Werdegang angeguckt. In Hamburg macht ein Restaurant auf. Das wird die krasseste Neueröffnung in nächster Zeit, die es gibt. Ich glaube, da würdest du ganz gut hinpassen. Und da ich ein sehr intuitiver Mensch bin, was solche Dinge angeht, habe ich gesagt, na gut, ich musste sowieso nach Mecklenburg fahren zu meinen Eltern. Mein Vater hatte Geburtstag und habe dann den Schlenker über Hamburg gemacht und war bei Thomas im Off-Club essen. Ja. Er hat sich besonders viel Mühe gegeben, sehr unsympathisch zu sein. Er hat so richtig den großen, starken Brummelbär. Also höher hätten die Arme nicht mehr verschränkt.
Hast du mich gerade Brummelbär genannt?
Vor den Augen gewesen. Ich habe dich Grummelbär genannt, ja.
Thomas, du hast das natürlich absichtlich.
Ja, gemacht. Sicher.
Naja, und dann kochte er was und ich hatte vorher gerade ganz schlimme Innereien gegessen und hat so einen Topf voll Glück, hieß es damals, so mit Hühnerkleien und Tortelloni gemacht und erzählte dann, was er vorhat und was ich dann so vorhabe. Sagte, Mensch, ich wäre ja ganz schön arrogant, dass ich meine, die Servicekultur im Noma gefällt mir nicht so gut. Das wäre schon eine sehr anmaßende Aussage, aber sieht er genauso. Und dann haben wir uns noch 2-3 Mal unterhalten und dann fiel von meiner Seite aus ziemlich schnell der Entschluss, dass ich gerne als Sommelier das ganze Projekt mitbegleiten möchte, weil ich auch dieses Thema Neueröffnung total spannend war. Und Thomas hat im Prinzip alles erzählt, was ich haben wollte in der Gastronomie, seitdem ich Köchin gelernt habe. also sowohl High-End machen, auf Handwerk stehen, auf eine eigene Stilistik stehen, das Ganze aber nicht dogmatisch zu machen. Das muss immer noch um Spaß gehen. Das Ganze muss trotzdem hochwertig sein. Also nicht dieses angestaubte Öko-Klischee. Ja. Und das alles sozusagen auch noch unabhängig von einem Investor, weil nur wenn man auch wirtschaftlich damit erfolgreich ist, ist so ein Konzept auch zukunftsweisend. Mhm. Das hat sich ziemlich wahnsinnig angehört. Aber das war genau die richtige Menge Marke. Ja, und jetzt, fast 5 Jahre später, sitzen wir hier verheiratet und haben ein Restaurant zusammen, das beweist, dass viel Wahnsinn manchmal notwendig ist.
Ja, ja. Aber das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Das heißt, als ihr dieses Abenteuer dieses Restaurants gemeinsam begonnen habt, wart ihr noch gar kein Paar?
Nein, aber man muss dazu sagen, ohne Frau Lehmann wäre dieses Restaurant auch gar nicht in irgendeiner Form realisiert. Hätte ich gar keine Chance gehabt, weil Sophie ist der erste Mensch in meinem Leben, dem ich nicht erklären muss, wenn ich spreche.
Das ist für einen Küchenchef und Gastronomen viel wert, glaube
ich. Ja, dem ich Informationen geben muss, warum, wieso, weshalb ich etwas haben möchte. Oder die ersten Gespräche, das Kennenlernen mit Frau Lehmann war tatsächlich etwas... Man hat die Sätze beendet, obwohl man gar nicht wirklich angefangen hat zu reden. Man hat über Dinge gesprochen, die kein anderer nachvollziehen konnte. Und da ging es gar nicht um das Zwischenmenschliche, sondern einfach nur rein um das Fachliche, weil wir beide unglaublich lieben das, was wir tun, aber so unfassbar viele Enttäuschungen erlebt haben in dem, was wir lieben. Sei es Arbeitszeiten, soziale Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Wir reden von der menschliche Umgang, der Umgang mit der Ressource, Mittel, was bedeutet eigentlich Gastgebertum? Diese ganzen Soft Skills, die ja eigentlich auch eine Destinationsgastronomie wie dem 100-200, glaube ich, auch zu dem gemacht haben, was sie ist, gab es bei Sophie nie ein Gespräch. Das war immer absolute Selbstverständlichkeit. Und das war total beeindruckend, weil man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man so ein Restaurant plant, ohne viel Geld im Hintergrund. Da muss man viele Menschen davon überzeugen, dass sie ihm ein viel, viel Geld geben, um das realisieren zu können. Also sei es Gespräche mit einer Bürgergemeinschaft, das ist so ein Konsortium in Hamburg, was Risikokapital von Banken absichert, aber auch wieder mit der KfW, also dieser Kreditanstalt für Wiederaufbau zusammenhängt. Und das sind tatsächlich echt viele bürokratische Hürden, auch viel mit Menschen. Das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber irgendwie klingt das jetzt mit Sesselpupern, also die so gar keine Ahnung vom echten Leben haben. Also Realwirtschaft ist für die völlig egal. Die schieben Kommastellen von links nach rechts, damit es irgendwie schön ist. Und da war Frau Lehmann schon der wichtigste Punkt in der Entstehung des 100-200. Dieser permanente, stringente Glauben an Konzeption, an Realisation dieser ehrlich ja gesagt, schwachsinnigen Idee, diese Destinationsgastronomie 100. Deswegen. Nein, wir kannten uns vorher noch nicht, aber es hätte genauso gut aus der Feder von Sophie stammen können. Das wäre genauso gut ihr Restaurant gewesen, unabhängig davon, ob sie mich kennengelernt hätte oder nicht.
Ja. Sophie, hast du das ähnlich erlebt, diese Anfangszeit, so eine Art, fast schon Seelenverwandtschaft plötzlich festzustellen, des anderen selbst zu beenden und
sich nicht erklären zu müssen, sag ich mal, den Weg des geringeren Widerstands zu gehen, sondern immer natürlich die Perfektion zu suchen. Perfektion ist jetzt so ein, ich finde, es ist inzwischen fast negativ besetzt, dieses High Performance. Ja. Man sucht nach Perfektion, aber immer die wirklich beste Variante zu suchen, das jeden Tag aufs Neue anzukommen, sagen, können wir nicht noch mehr machen für den Gast? Ja. Geht es nicht noch schöner? Geht es nicht nachhaltiger? Geht es nicht so, dass es effektiver wird, dass wir alle mehr Spaß an der Arbeit haben? Mhm. Und das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Das war echt cool. Und dann ist natürlich so eine neue Eröffnung, ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ne? Mit allem, was dazugehört, sag ich mal. Und man hat Thomas schon angemerkt, dass da eigentlich wahrscheinlich noch ein anderer Mensch drinsteckt, aber dieser Neueröffnungsbauphasen Thomas war schon natürlich auch ein Mensch, der vollkommen unter Stress stand, und zwar den ganzen Tag. Also morgens um 5 eine Baustelle aufschließen und die Bauverantwortung zu übernehmen und Dinge freizuzeichnen, von denen du keine Ahnung hast, obwohl du eigentlich nur im Kopf bei ganz anderen Sachen bist, wie Geschirr kaufen, Menüplan, mit Erzeugern reden. Das alles in ein Leben zu drücken, ist schon echt schwer, deswegen war es wirklich toll, da einfach auch helfen zu können, ne? So, weil einfach ein paar Dinge abzunehmen. Manchmal ist es ganz blödsinnig, einfach ans Telefon gehen oder E-Mails beantworten, solche Geschichten, wo du einfach sonst nicht den Kopf für hast. Ja. Und dass das so funktioniert, obwohl man sich eigentlich nicht kennt, das war schon echt beeindruckend.
Thomas hat vorhin gesagt, ihr habt beide auch deswegen sehr ähnliche Visionen gehabt, weil ihr beide auch Enttäuschungen erlitten hattet im Zuge eurer bisherigen Karriere. Was waren denn bei dir so die Enttäuschungen oder Dinge, wo du gesagt hast, das möchte ich anders machen als in den Läden, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe?
In meinem Falle, also neben den ganzen, sag ich mal, Dingen, die wir, glaube ich, gar nicht so groß thematisieren müssen, wie Arbeitszeiten, Umgangsformen, solche Geschichten, ist für mich immer die größte Enttäuschung gewesen, der eigene Hunger nach Kreativität. Ja, also, dass die Leute mit dem zufrieden sind, was sie machen, dass die Zutaten halt von der Vorspeise in den Zwischengang getauscht werden, dass das alles in Ordnung ist, Hauptsache es läuft und dann muss es auch nicht so anstrengend werden. Und dass ich dann festgestellt habe, hey, es gibt ja Köche, die essen ja gar nicht gerne. Es gibt ja Sommeliers, die haben ja gar keinen Bock auf Wein trinken, sondern, also die haben das schon verstanden als ihren Beruf und die machen es auch mal, aber die kriegen halt keine Gänsehaut jeden Tag, wenn sie an Essen denken oder planen ihr Leben da drumherum. Das fand ich total krass, dass man diese Profession, also ich weiß nicht, Gastronomie ist für mich halt pure Leidenschaft. Ja. Und dass die gar nicht so für jeden Menschen gleich aussieht, nicht absolut beflügelnd ist, dass man sagt, aber ich will mehr weiter, ich will das verstehen und können wir das nicht noch irgendwie schöner machen und was gibt's denn da noch? Und da kämpfst du dann natürlich auf einem Niveau, da geht's ja gar nicht um gut oder schlecht, sondern wenn jemand mit dem zufrieden ist, was er seit 8 Jahren macht, dann ist er damit eben auch zufrieden. Ist aber etwas, was mir als Mensch fürchterlich schwerfällt. Also ich bin dann so schnell gelangweilt, ich muss mich dann richtig motivieren, überhaupt noch eine gute Leistung zu bringen, weil ich nun mal so ticke und das Thomas halt sehr, sehr ähnlich. Das war dann wirklich etwas, was, glaube ich, diese Zusammenarbeit auch total beflügelt hat.
Mhm. Thomas, waren das auch deine Enttäuschungsmomente, so dieses Thema oder was anderes? Oder
also ich habe aus zwei Sichten betrachtet, als ich verstanden habe, dass mir das Kochen unglaublich gut und unglaublich liegt, habe ich schnell gemerkt, dass die, egal wie hoch sie ausgezeichnet waren, die Menschen und egal wie groß besprochen sie waren, dass viele mit dem zufrieden waren, wie es gelaufen ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Sophie auch wahrgenommen hat in ihrer bisherigen Karriere. Und ich habe das nie verstanden, dass man, egal ob die Gäste glücklich waren oder die Kritiker glücklich waren, dass man eigentlich noch mehr als Luft nach oben hatte, man aber nicht geguckt hat, man hat nicht ausprobiert, man ist nicht weitergegangen, man hat nicht geguckt, fahre ich mal zum Erzeuger und guck mal, warum ist das Rindfleisch denn jetzt geil und warum kann das nicht noch ein Ticken geiler sein oder warum muss ich jetzt diese Ressource immer stetig so verarbeiten, warum kann ich sie nicht einen Ticken anders verarbeiten, um es effizienter zu gestalten. Und als ich dann verstanden habe, das ist, glaube ich, auch meiner letzten Station geschuldet, als ich in diesem relativ populären Fernsehkoch da ein Restaurant betrieben habe, habe ich ganz schnell gemerkt, okay, dass diese Geschichte Service-Küche, diese Kultur aus Schwarz und Weiß und dieses ganze Unterfangen, diese Co-Abhängigkeit zwischen Service und Küche, die habe ich dort das erste Mal wirklich so verstanden, dass das so traurig ist, dass es in vielen Restaurants oder vielen Betrieben eigentlich gar kein wirkliches Verständnis für die andere Seite gibt. Und das fand ich insofern so traurig, weil im Prinzip wollen alle irgendwie gute Arbeit machen und Menschen glücklich machen mit dem, was sie tun, aber verstehen gar nicht, dass es essentiell wichtig ist, dass man auf die Gegenseite hört. Und genauso gut war es natürlich auch auf der anderen Seite genau das Gleiche, dass man gesagt hat, ja, es ist ja nur Essen raustragen, ja. Und das andere ist halt, ja gut, es ist halt nur Bratkartoffelwarm machen. So im ganz überspitzten Sinne gesagt. Und das war total absurd. Und das ist nie irgendwie moderiert worden seitens der Geschäftsleitung oder seitens der Supervisor oder wie auch immer. Und das gar nicht in der letzten Station nur, sondern tatsächlich in vielen Restaurants, wo man einfach so viele Sachen hätte einfacher machen können. Und das war eigentlich nur immer wieder, wie so Öl in das brennende Feuer, was in mir war, kippen. Okay, alles klar, es ist auf jeden Fall nur ein Raum. Das ist definitiv Service und Küche, muss eigentlich nur optisch getrennt voneinander sein. Also die müssen andere Kleidung tragen. Aber auf jeden Fall muss jeder Koch das Essen raustragen können. Auf jeden Fall muss jeder Koch jede Weinbegleitung einschenken können oder den Gast platzieren können oder Espresso ziehen können. Oder also diese ganzen Sachen, dass es gar keine mehr, gar keine Verantwortungsbereiche mehr gibt, sondern eigentlich nur noch eine Art von, wer hat denn jetzt gerade die Zeit, den Fokus, das so umzusetzen, dass der Max dass der maximale Glücksmoment jetzt gerade am Gast ankommen kann. Das ist völlig unabhängig, ob der eine Kochjacke trägt, ja, oder ob der eine maßgeschneiderte Serviceuniform trägt. Völlig irrelevant. Ja klar, wenn natürlich fachbereit, wenn er sagt, ich habe jetzt gerne den Grand Cru Echizo bla 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 in dem und dem Glas, ja, dann kann man natürlich auch als Koch sagen, Moment ganz kurz, ich hole mal ganz kurz den Weinfachberater, der kümmert sich. Ja, ja. Aber so in Gänze, dass man einfach versteht, okay, es gibt das eine nicht ohne das andere. Und das ist eigentlich so das größte Learning, das ich so in meiner Karriere hatte, unabhängig jetzt, sage ich mal, von Handwerk in der Küche, dass das etwas war, was mich wahnsinnig aufgeregt hat.
Ja, aber hat das, wie soll ich sagen, das ist ja doch ein sehr, oder war doch ein sehr eigenwilliger Schritt, vor allem bei einem Restaurant mit so einem ganzheitlich hohen Anspruch. War das nicht total schwer, diese Kultur eines totalen Miteinanders zwischen Service und offener Küche dann auch tatsächlich im Operativen zu leben?
Absolut, ja. Also das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, anfangs, als wir die Aufzeichnung gestartet haben, dass es ja genau darum ging, ich hätte ohne Frau Lehmann keine Chance. Also unabhängig davon, dass ich mich hoffnungslos in diese Person verliebt habe und mein Herz an ihr verloren habe, rein beruflich, unabhängig von Liebelei und von Glück und Kindern und Hochzeit, wenn man ein Unternehmen hat, was versucht so zu arbeiten, in einer One-Man-Show, egal wie klein der Laden ist, keine Chance. Du brauchst immer eine Art von Sparringspartner, dem du, wenn du solche Visionen hast, auch irgendwie die Chance hast, gerade wenn du mit Menschen arbeitest, dann kannst du natürlich sagen, du bist jetzt relativ diktatorisch unterwegs, es wird so gemacht, wie ich das sage, aber vielleicht hast du manchmal auch Menschen dabei, die einen relativ schwierigen Zugang zu solchen neuen Situationen finden. Und da ist es natürlich elementar wichtig, dass man auch andere Blickwinkel auf diese Menschen ermöglicht, zulässt, wie auch immer man das jetzt gerade formulieren möchte. Und das war unglaublich bereichernd und vor allen Dingen auch unglaublich lehrreich in der Anfangszeit. Selbst in engste Vertraute, also Menschen, die mich schon seit 10, 15 Jahren kennen, ein Verständnis dafür aufzubauen, was wir da eigentlich gerade vorhaben und was wir da eigentlich gerade machen. Wir müssen das ja vorbereiten. Die Leute haben uns ja ausgelacht, als wir gesagt haben, wir machen das und das und das Konzept. Ja, gibt es schon, ja, kenne ich und ja, im Ghetto von Hamburg. Ich sage, Leute, ihr habt doch alle.
Funktioniert das so?
Genau, ihr habt doch alle gar keine Ahnung, ne? Lasst uns doch erstmal anfangen, das zu machen. Und dann werdet ihr schon sehen, wie elementar wichtig das ist und wie total logisch das ist, was wir tun. Und nicht, weil wir die Geilsten sind, sondern weil es logisch ist.
Aber hast du das wirklich schon vor dir gesehen, so dieses, ich nenne das mal so dieses Ballett so zwischen Service und Küche, oder war das einfach so ein idealistischer Anspruch, zu dem du gehofft hast, irgendwie dann so die Form zu finden? Oder hast du das wirklich schon vor dir gesehen gehabt?
Also tatsächlich, was mich da am meisten wirklich gewurmt hat und kaputt gemacht hat, ist, dass die Erwartungshaltung der Gäste so hoch war, dass man dem fast gar nicht mehr gerecht werden konnte. Das war das Einzige, was mich wirklich zu dieser Zeit wirklich sehr gewurmt hat, weil die Performance unsererseits war genau das, was wir jetzt auch machen. Vielleicht optisch nicht so, wie wir es jetzt machen und in den Kleinstabläufen nicht so, wie wir es jetzt machen. Aber im Prinzip machen wir seit 2018 genau das, was wir jetzt gerade erklärt haben.
Mhm. Sophie, wie hast du das erlebt? Ab wann würdest du sagen, dass das dann so funktioniert hat, wie es auch du dir vorgestellt hast, wie es ihr beide euch vorgestellt habt, dieses Zusammenspiel? Hat das, ich weiß nicht, 6 Monate gedauert oder 2 Jahre oder seid ihr immer noch nicht da, wo ihr...
Ich glaube, wir sind nie da, wo wir hinwollen. Nein. Man muss ja sagen, dadurch, dass wir ja einen recht strikten Weg gehen mit dem Ticketverkauf, war das ja schon mal eine ganz andere Situation. Naja, man konnte also dieses ganze Szenario eben ganz gut planen, weil du genau weißt, wer kommt, wann, und es gibt nicht diese Auswahlmöglichkeiten von Essen und solchen Geschichten. Das heißt, diese ganze Struktur, was finde ich eigentlich oftmals einer der größten Service-Herausforderungen ist, oh Gott, Walk-in-Gäste begrüßen, à la carte annehmen. Dafür brauchst du ja einfach eine gewisse Kompetenz, die du einfach auch lernen musst, und eine Souveränität. da das ja alles weggefallen ist, konnten wir halt wirklich von Anfang an direkt mit dieser Struktur starten.
Okay.
Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir am ersten Abend, ich hätte am liebsten sofort gesagt, ich weine jetzt, trinke ein Glas Schaumwein und gehe nach Hause und ich weiß auch nicht, ob ich morgen wiederkomme. Ja, also das muss man auch nicht schön reden. Das war ein Albtraum. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also natürlich hat es Spaß gemacht, weil du so voll Adrenalin bist. Aber das war sicherlich alles nicht so, wie man es vorstellt. Und du kannst noch so gut vorbereitet sein, du brauchst einfach eine Zeit, um dich real in diesen Ort einzufühlen. Ja, also die Abläufe kannst du theoretisch halt 98 Mal durchgehen, du kannst auch das kompetenteste Team der Welt haben, aber dich dann wie zu Hause eben auch, wenn man in eine neue Wohnung zieht, blind zurechtzufinden, dauert einfach eine gewisse Zeit. Ich würde sagen, es war nie irgendwie groß fehlerhaft oder schlecht, aber dass man so wie jetzt den Raum auch versteht, manche Abläufe, manche Bewegungsabläufe einfach ganz anders sind, das hat sicherlich 6 Monate gedauert, sag ich mal, alles in einem, weil wir einfach noch so viele andere Baustellen auch hatten. Also zur Eröffnung selber war die Wasserzapfanlage noch nicht fertig, die Terrasse war noch nicht da. Also all diese Dinge, wir hatten wirkliche Baustellen de facto, sodass du mit dem Kopf halt immer noch bei ganz vielen anderen
war der finanzielle Druck schon so groß, dass wenn wir das jetzt weitergemacht hätten, wäre es gar nicht aufgegangen.
Wir mussten halt einfach
aufsperren, scheißegal, das war.
Ja.
Also auch ohne Gläser hätten wir den Laden aufmachen müssen, weil irgendwann ist dann halt soweit.
Ja. Apropos scheißegal, war euch auch so ein bisschen eben diese damals noch viel, würde ich sagen, quasi viel verbreitet. Naja, es war ein anderer Zugang, die Walk-in-Kultur die Sache mit dem Ticketing für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklärt, also Stichwort No-Shows, ihr wart, ich glaube, in der Liga auf jeden Fall Vorreiter jener Gastronomen, die gesagt haben, wir verkaufen Tickets verbindlich. Ja. Wenn du bei uns reservierst, dann ist das verbindlich. Ab dann und dann zahlst du ganz einfach Stornogebühr. Ja. Stichwort Destinationsgastronomie, wie du gesagt hast, Thomas, man bucht es ein wenig wie eine Theater- oder eine Opernkarte. Ja. Wenn man nicht hingeht, Pech gehabt, wir müssen kalkulieren. Im Nachhinein natürlich die richtige Entscheidung. Habt ihr gehadert?
Nein. Also als ich das erste Mal gehört habe, dass es in Chicago ein Restaurant gibt, das finanzielle Unterstützung erfährt und sich mit der Peripherie der Gastronomie auseinandersetzt und habe ich gehört, dass Grant Ashatz tatsächlich jetzt auch so weit geht, dass er so ein Booking-System gerade aufbaut. Und dieses Booking-System ist ein Ticketing und total smart, super faszinierend, hat sich aber keiner rangetraut zur Anfangszeit, hat so ein halbes Jahr gedauert und es ist halt vollkommen eskaliert. Dann gab es Talk auf jeden Fall in Gesamtamerika. Es ist rübergeschwappt nach Europa. Und da war es eigentlich.
Aber so krass verbreitet in Deutschland ist ja noch
das immer nicht. Nein. Nach wie vor, wir reden immer noch von Deutschland. Man hat immer noch, der unterwürfige Gastronom hat immer noch Angst vor dem Gast. Das darf man immer nicht vergessen. Reden wir immer noch in 2023. Die Gastronomen haben immer noch Angst wie ein sich einpissendes kleines Hundewelpchen vor dem Gast.
Deutsches Phänomen, sagst du?
Hundertprozentig. Kein anderes Land auf der Welt hat so eine Angst vor Gästen wie Deutschland.
Weiß ich nicht, wie nimmst du es bei euch wahr, Lukas?
Ich würde sagen, sehr ähnlich. Es kommt, ich habe das Gefühl, es kommt stark auf die Stadt-Land-Sache an. Also du hast zum Beispiel in Wien schon ganz klar seit ein paar Jahren diesen Trend, also sehr, sehr viele große Restaurants in Wien haben Samstag und Sonntag geschlossen, ist meines Erachtens schon auch ein Zeichen, dass ein bisschen in diese Richtung geht.
Klare Ansage, toll.
Ist eine klare Ansage, ist aber, was so die No-Show-Thematik oder Ticketing angeht, immer noch bei vergleichsweise wenigen der Fall. Also ich kann mich erinnern, wir haben damals in der Rolling Pin Redaktion, ich glaube das war Anfang 2019 oder so, eine kleine Redaktionssitzung gehabt, um eine Geschichte über dieses Thema zu schreiben, über die No-Shows. Wir sind relativ schnell damals auf euch gestoßen, weil ihr das so macht. So viel andere waren da aber nicht. Ja. Und die prägnantesten Saga und so und das und so das Zugpferd, auch was die O-Töne betraf, wart ihr, also einer von euch beiden, ich weiß jetzt nicht mehr wen, das hat dann eine Kollegin geschrieben. Warum hat sich da bis gerade jetzt nach Corona da nichts noch nicht so viel geändert? Was glaubt ihr? Was
ist also ich sage, Entschuldigung, so viel, dass ich unterbreche. Ich glaube, es ist nach wie vor wirklich diese fundamentale Angst, um Gottes Willen, ja, ich habe jetzt ein Restaurant, ich kann das doch nicht im laufenden Geschäft einbinden, dass es jetzt ein Ticketing gibt. Doch, sage ich ganz klar, kannst du machen. Hat ja genau diese Pandemie, diese weltweite Pandemie ja gezeigt. Man kann vieles machen. Ja, und der Gast geht auch sofort mit. Also das positive Feedback, was wir über unser Ticketsystem haben, überwiegt auf jeden Fall den negativen Bullshit-Kram, dass Leute sagen, ich zahle davor kein Geld. Dann bist du doch nicht bitte unser Gast. Bitte, bitte, bitte bist du nicht unser Gast. Ja. Und daran liegt das, glaube ich, ich persönlich, deswegen wollte ich dich immer kurz vorher nicht böse gemeint unterbrechen, Baby Bear. Das ist immer noch genau das, weil wenn mich hinter vorgehaltener Hand Gastronomenkollegen, ich sage bewusst nicht uns bekannte Menschen, mit uns über das Thema sprechen, Gastronomie, es ist immer das eine Thema. Ja, ihr habt ja ein Ticketsystem. Ich sage, was ist denn das für eine grenzdebile Aussage? Ihr habt doch selber jederzeit die Chance, schreibt eine E-Mail hin, zahlt im Monat $700, $699 und sei frei von allen Problemen. Nein, das geht bei uns nicht. Ich sage, stimmt, genau. Weder hast du 3 Sterne, noch hast du das, noch hast du das. Das kannst du dir nicht erlauben. Also diese Ausflüchte, und da müssen wir uns halt gesamtgesellschaftlich überhaupt nicht wundern, dass das Thema nach wie vor so omnipräsent ist. Wenn keiner der Gastronomen die Courage besitzt, einfach mal seinen eigenen Weg zu gehen, zu sagen, ich kann es mir gar nicht mehr leisten, das anders zu machen. Selbst wenn du 10% Gäste verlierst, ja, hast du 90%.
Es gab ja gerade das große.
Entschuldigung.
Das große, den großen Artikel im Hamburger Abendblatt, der sich auch genau darum gedreht hat, wo die Kollegen halt genau das sagen. Es geht so nicht mehr, wir müssen darüber sprechen. Die Zuverlässigkeit der Gäste ist nicht gegeben. Aber, naja, irgendwie vielleicht mal über Vorauszahlung oder Stornogebühren nachdenken.
Ja.
Aber ansonsten habe ich keine Gäste mehr. Und das ist natürlich ist immer die Frage, ist der Gästeverlust, den du dann wirklich dadurch erleiden würdest, ist der dann höher als das, was du durch No-Shows hast? Oder das, was du durch Gäste hast, die fälschlicherweise in dein Restaurant kommen, die eigentlich der schönen Aussicht wegen kommen oder nur um ein Glas Aperol Spitz zu trinken, aber überhaupt keinen Umsatz generieren, aber deinen Tisch 8 Stunden lang blockieren, wiegt sich das wirklich auf? Ich glaube, das ist etwas, da muss man auch den Mut haben, solche Sachen zu denken. Mhm. So der andere Teil ist natürlich, wie gut kennst du deine Gäste letzten Endes? Ne? Also wie sehr geschärft ist auch dein Profil? Kannst du genau sagen, wer und warum zu dir kommt? Dann kann man, glaube ich, diesen Schritt auch ein bisschen selbstbewusster gehen. Und ja, sicherlich ist es eine größere Herausforderung, das in der Bestandsgastronomie zu machen. Würden wir uns auch 10-mal mehr überlegen. Ja, mit einer Neueröffnung kann ich sagen, wer es da nicht macht, der ist halt echt selber schuld dran. Ja. Weil du hast halt immer wieder, du hast dann diese Gespräche, das gab es in Hamburg schon, als ich nach Hamburg gekommen bin, gab es das Gespräch ich schon Jahre davor, dass sich die Sternrestaurants immer wieder zusammensetzen und sagen, wie gehen wir denn jetzt das damit also um und es geht ja nicht und lass doch mal eine gemeinsame Stornokon-Politik machen, dass es überall einheitlich ist, dass nicht einer mit dem Finger auf den anderen zeigen kann. Naja, umgesetzt wird es halt trotzdem nicht, weißt du?
Ja.
Jeder hat dann trotzdem wieder seine, aber für die Stammgäste machst du es nicht und bei denen ist es anders und das sind Hotelgäste und die haben ein Arrangement und dann ist es so.
Aber ist das nicht auch, ist das nicht schon ein Argument auch, also wenn man so ein klassischer Walk-in-Laden ist, dass man da die No-Shop-Politik ein bisschen subtiler gestalten kann oder eben
natürlich
nicht?
Natürlich kannst du das subtiler gestalten. Naja, das ist ja nichts anderes als eine Schönrechnerei. Also das ist ja so ein Blödsinn,
genau.
Wenn du es rein zahlenbasiert einfach nimmst, sagt jeder Steuerberater zu ihnen, entschuldigen Sie, sind Sie geistig eingeschränkt? Kann das sein? Sind Sie beschult worden als Kind? Aber wir in der Gastronomie versuchen das immer wieder von links nach rechts zu rechnen. Und ja, ich habe einen ganz anderen Wareneinsatz. Ach nee, die Woche war gar nicht so schlimm. Und ja, wie läuft's bei euch? Ja, nee, ist top, ist richtig voll. Und guckst du im Reservierungssystem? Ja, Digga, bei dir ist doch noch alles frei. Nee, alles super, richtig voll. Also geil, super geil. Das ist ein Riesenthema in der Gastronomie. Diese Scheißlaberei.
Also das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Nur weil du sagst, wenn jemand aber reservieren möchte, wenn du die Verbindlichkeit haben willst, ich will aber auf dem Samstagabend um 18.45 Uhr mit 4 Leuten kommen, dann musst du halt auch mit einer Verbindlichkeit leben.
Ja.
Willst du das Risiko eingehen, sagen, habe ich keinen Bock drauf, ich laufe einfach vorbei und ich gucke, ob ich einen Platz kriege, dann ist das doch super.
Mhm.
Ja, und dann muss man natürlich vielleicht je nach Größe gucken, gibst du vielleicht nur einen gewissen Teil der Tische überhaupt zur Reservierung frei.
Ja.
Aber wenn du überhaupt Reservierung annimmst, dann musst du dich damit auseinandersetzen, die Leute auch so ein bisschen zur Verbindlichkeit zu zwingen.
Ja.
Mir hat ganz am Anfang meiner Ausbildung mal jemand gesagt, man kann sich seine Gäste nicht erziehen. Gäste sind so, wie sie sind. Und das ist etwas, wo ich sage, auf gar keinen Fall, man kann sich seine Gäste erziehen. Es ist wie in jeder guten Beziehung. Man muss miteinander wachsen und sich auch weiterentwickeln und nochmal einen Schritt weitergehen und mal zu Dingen gezwungen werden, wo man eigentlich sonst gar nicht drüber nachgedacht hätte. Und sicher kann man und muss man sich seine Gäste erziehen.
Ja, ist ja auch interessant, weil ich habe auch damals bei dieser Geschichte in der Recherche so ein bisschen gesucht nach so Shitstorm-artigen Tendenzen oder Kommentaren bezüglich euer Ticketing-System. Ich habe nichts gefunden. Kann das sein?
Nein. Also das meiste kam Tatsache per Mail, in der Tat, wo ich sagte, Leute, die es einfach sehr viel Zeit hatten, auf einem Samstagnachmittag eine große E-Mail zu schreiben, zu sagen, was für absurd arrogante Menschen wir sind und dass sie niemals zu uns kommen werden. Was schon sehr spannend ist.
Weil sie während des Reservierungsprozesses nicht die Kreditkartennummern eingeben möchten.
Oder? Oder nein, es ist einfach per se unverschämt, es Geld zu verlangen. Sie wissen ja noch gar nicht, welche Leistungen sie
kriegen.
Was ist denn jetzt, wenn sie...
Genau. Das ist ja immer noch nach wie
vor. Dafür zahlt man kein Geld im Voraus.
Nur Essen und Trinken und ich weiß ja nicht mal, was es zu essen gibt. Und was soll denn der Firlefanz, dieser Koch, was will er denn? Ja,
was du es heute noch hast, ist Tatsache viel, wenn irgendwo ein neuer Bericht rauskommt oder ein größerer Artikel über uns ist, dass du gerade auf den sozialen Medien nach wie vor Leute hast, präferierterweise auf Facebook, interessanterweise, dass dann wirklich, da würde ich niemals hingehen und was soll dann das? Und da würde ich niemals gassen, weil überhaupt nicht kam. Also in dem Artikel geht es 0,0 darum. Es ging einfach nur um eine persönliche Wahrnehmung des Abends. Aber ja gut, danke, dass die ganze Welt jetzt weiß, du wirst niemals unser Gast sein, weil du es unverschämt findest, ein Vorfeldgeld zu zahlen. Auch völlig in Ordnung. Ja. Aber es ist auch ein guter Filter. Ja? Also wer nicht die Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen, den kannst du dann ja auch nicht glücklich machen. Und es ist nicht nur, dass der einen doofen Abend hat, ich mir, entschuldigen die Wortwahl, aber den Arsch aufreiße, sondern es definiert ja auch so eine Stimmung am Abend.
Ja, ja.
Da hast du 11 Tische und einer davon ist halt mega angepisst, schon für die ganze Zeit, weil das auch scheiße finden will. Also du musst jetzt mal gucken gehen und dann kannst du dich ja auf den Kopf stellen. Das bringt ja niemandem was. Von daher, ja, Verlust von manchen Gästen ist etwas total Gutes.
Ja, man könnte auch fast sagen, ihr gehört zu den wenigen, die sich durch die Reservierungspolitik und durch das Konzept die Gäste fast schon ein wenig aussuchen können.
Ja.
Weil erstens mal, wie Thomas jetzt vorhin kurz gesagt hat, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gerade nicht am Schirm haben, also à la carte, es gibt ja auch kein à la carte bei euch.
Exakt.
Man reserviert ein wenig, fast ein wenig ins Blaue hinein. Man weiß natürlich, welches Motto dann vorher
schon. Es ist halt der Theaterbesuch. Du weißt, dass du halt den sterbenden Schwan guckst. Das weißt du halt. Ja, aber wie der inszeniert ist, das weißt du um Gottes Willen nicht. Das wäre ja sonst lächerlich.
Ja. 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 Ja.
Sieh es mal so.
Also verbindliche Reservierung und dann sich auf etwas einlassen, in Klammer müssen.
Mhm. Exakt.
Ja.
Dürfen.
Dürfen.
Noch schön.
Die Bereitschaft zu haben, einmal in unserer Zeit die Kontrolle abzugeben und das als etwas Positives zu empfinden, weil ich mich Leuten anvertraue, die ihr Leben lang nichts anderes machen, als sich mit Essen, Trinken und besonderen Momenten auseinandersetzen. Ja,
super.
Also einer Profession zu vertrauen. Aber wir haben wirklich, und das merken wir immer wieder, eine absolutes Selbstbestimmtheit ist für uns ein so vermeintlich hohes Gut, dass wir das schon als persönlichen Angriff werten, wenn jemand sagt, ich kümmere mich, entspann dich mal.
Ja,
außer ich entscheide mich bewusst für diese halbe Stunde Wellnessbehandlung, da habe ich aber auch genau definiert, was da passiert, dann ist das in Ordnung, aber grundsätzlich sich auf etwas, ja sag ich mal, doch letzten Endes ein bisschen Ungewisses einzulassen, auch die Bereitschaft zu sagen, es muss nicht alles mein Favorite sein, sondern ich akzeptiere erstmal, dass Dinge kommen, dass wir nicht über Produktqualität, nicht über Handwerk sprechen müssen, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, der Ort gefällt mir, also es ist schon eine Art von Gastronomie oder Erlebnis, die ich haben will, aber ansonsten liegt es halt nicht in meiner Hand. Und ich muss da erstmal wertungsfrei reingehen, dann kann ich einen herausragenden Abend haben, aber diese Kontrolle so weit abzugeben, fällt uns als Gesellschaft zunehmend schwerer. Das ist etwas, was wir wirklich merken. Das ist viel Gespräch manchmal braucht, viel Empathie, um die Leute überhaupt erstmal so locker zu bekommen, dass sie anfangen wahrzunehmen, was bei uns eigentlich wirklich passiert.
Ja, das stimmt. Das wirkliche Ankommen der Prozess ist tatsächlich etwas mit zunehmendem Alter des Restaurants immer langwieriger. Und gerade je jünger das Publikum wird. Und das ist tatsächlich gerade echt ein krasser Generationswechsel im Gesamtrestaurantmarkt, finde ich, zu merken.
Ein Generationswechsel, meinst du von den Gästen her oder von den, von den Mitarbeitern, von den Gästen
Tatsächlich von den Gästen, Der stereotype Gast ist in einem kontinuierlichen Wandel. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist ja Logik per se. Aber wie Sophie das gerade so schön erklärt hat, merkt man das doch schon ziemlich stark. Das sich auseinandersetzen mit den Themen ist ganz anders. Sich darauf vorbereiten mit den Themen, ich gehe essen, ist was anderes. Und auch die Kommunikationsart und Weise ist ja auch eine ganz andere. Ne? Die Menschen haben ja heute als emotionale Sicherheit nicht die Hand ihres Partners in der Hand, sondern halt das Smartphone. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das heißt also, die Informationsquelle von die Bewertungen sind gerade über das Restaurant oder was gerade abgeht das Restaurant, die sind ja binnen von Sekunden da. Oder wenn man einen WSET geprüften Sommelier Level 3 Hotelfachfrau und Köchin nicht mal bereit ist zu fragen, was jetzt gerade in der Weinkarte abgeht, sondern eher, dass keine irgendeine so schwachsinnige App öffnet und die Flasche scannt und dann sagt, das trinke ich aber nicht, weil das schmeckt mir nicht, dann hast du schon mit ganz neuen Themen zu tun, musst dich mit neuen Themen auseinandersetzen. Was auf der einen Seite spannend ist, auf der anderen Seite natürlich auch gerade für ja so Destinationsgastronomie wie unsere einfach nur unglaublich anstrengend ist.
Ja, du hast halt keine Chance, die Leute abzuholen, ne? Das ist halt schade, weil sie werden halt nie den Ort erleben, sie werden sicherlich lecker essen, sie werden bestimmt auch Wein trinken und wahrscheinlich sind sie damit auch zufrieden, aber sie werden nie diese Emotionen erleben, um die es ja eigentlich geht, weil wenn wir ganz ehrlich sind, es geht ja nicht um Nahrungsaufnahme per se, ja, also keiner muss das, diese Art von Gastronomie machen, die braucht man ja nicht, um zu überleben. Ich glaube, es ist ein Kulturgut und es tut der Seele total gut und es ist auch menschliche Bildung, ja, weil man eine andere Sichtweise kennenlernt und das schadet einem eigentlich persönlich nie. Aber das ist ja ein absoluter Luxus, den man sich da gönnt. Das muss ja ganz klar sein. Und wenn man den sich dann aber selber so kaputt macht, weil man an seiner Sicht der Dinge, an seinem Filter, an seiner App so festhängt, dass man überhaupt nicht mal zuhören kann, ob da vielleicht jemand ist, der einem es erklären kann oder will oder einem was zeigen will, dann nimmt man sich ja einfach selber total viel. Und das ist für den Mitarbeiter, der da steht und versucht, was zu kreieren und sich Mühe gibt, zu sagen, Mensch, jetzt gucke ich den Lukas an, der sitzt da heute mit seiner Frau. Keine Ahnung, was trinkt er denn gerne? Vielleicht habe ich irgendwas, das kennt er nicht, aber damit kann ich den total überraschen und das wird ihn richtig freuen, weil da wird er sich ein Leben lang dran erinnern, dass er da diesen einen Wein getrunken hat. Ja. Und wenn du dir das selber nimmst, ist es eigentlich nur ein Armutszeugnis unserer Generation, in der wir gerade sind, rein in dieser Gastkultur.
Aber höre ich jetzt daraus, dass ihr euch eher schwer tut mit dieser neuen Generation an Gästen? Oder
anders schwer, weißt du? Auch der klassische Gourmet-Gast, der hat ja auch so seine Herausforderungen. Wenn da nicht XY auf der Karte steht oder wenn ich als Frau oft genug gehört, ja, sie sind zu jung. Also ich bin seit 30 Jahren in einem Weinclub. Ich lasse mir doch von so einer jungen Frau nichts über Wein erzählen. Sagt, ja gut, dann bitte da die 100-Euro Flasche Wein, von der ich weiß, dass sie dir nicht schmeckt, trink sie. Viel Spaß damit. Ich habe da keine Ahnung. Ja? Also da sind, du hast überall halt so deine Themen. Nur ich glaube, was man sagen kann, ist, dass gerade eine neue Art von Gästen sehr etabliert ist, mit der man wieder anders umgehen muss, die einfach neue Herausforderungen auch mit sich bringt. Und es hört sich jetzt so an, als ob das bei uns alles immer fürchterlich schwierig ist. Wir haben total geile, herausragende Gäste, mit denen es echt Spaß macht und die sich ganz viel darauf einlassen und sich freuen wie kleine Kinder, wenn sie zu uns kommen. Ja. Das ist auch der größte Teil. Aber die Herausforderung ist ja immer, möglichst viele Menschen glücklich zu machen. Nicht alle, das wäre Quatsch. Macht man es irgendwie nicht mehr ordentlich. Aber die Leute, die bei uns sind, die wollen wir glücklich machen. Und wenn es auch nur ist, dass wir sagen, Sie dürfen den Tisch heute auch stornieren. Ich rufe Ihnen ein Taxi, ist ein Glas Schaumwein und ich reserviere für Sie woanders. Auch das kann ja ein Gast glücklich machen sein.
Ihr habt ja aber auch Gäste, die es ja dann sehr wohl auch zu euch schaffen, die dann essen und wie ihr vor kurzem auf Instagram gepostet habt, also vor kurzem, weiß nicht, 2-3 Monate, die sich dann darüber beschweren. Deswegen, darauf hat auch meine Frage dieser neuen Generation an Gästen auch abgezielt, die sich dann darüber beschweren, dass sie nicht dieses oder jenes kleine Teil vom Hummer bekommen, das sie sich jetzt als vom klassischen Zwei-Sterne-Restaurant erwarten.
Wertigkeit der einzelnen Teilstücke eines Luxuslebensmittels in Betrachtungsweise eines stereotypen deutschen alten weißen Mannes.
Genau das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber meine Frage war eigentlich genau das. Ja.
Es ist an Lächerlichkeit nichts zu bieten. Wir haben die Möglichkeit, drei Optionen bei uns auf der Seite zu wählen. Volle Hütte, dann einmal Sparflamme und einmal für ganz vorsichtig nur Brot und Butter. So, geneigte Personenzahl, wirklich absoluter Stereotyp, Also schlimmer geht es nicht mehr. Er hat sogar eine Lamartina-Jacke angehabt, wo 4 Meter Lamartina drauf gestanden hat. Er hat gestunken. Er hatte Schuhe an aus Krokoleder, die sich nach oben gebogen haben, weiße Hose. War er Steuerberater oder Arzt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Oder Zuhälter.
Nee, tatsächlich wirklich ein absoluter Stereotyp dieser Generation. Scheiße, zu viel Geld, noch immer noch zu jung, nie irgendwie Kritik erfahren. Und er war peinlichst berührt, dass er es nicht verstanden hat, dass er nicht für das Menü reserviert hat, sondern für einen anderen Teilbereich unseres Restaurants reserviert hat. Und dann habe ich mir, arroganter Bastard, angemaßt, diesen Menschen keinen Hummerschwanz zu servieren, sondern eine Hummerschere. Man darf nicht vergessen, im 100-200 kann man davon ausgehen, dass man niemals in irgendeiner Form irgendwelche, ich sag mal, unzureichenden Produkt-Highlights erlebt. Sondern es war ein Helgoländer Hummer von einer Kapitalgröße von 2 Kilo. Das heißt, so eine Schere hatte pro Schere ungefähr 200 Gramm. Das ist schon ein Apparat. Ja. Ne? Ja. Da würde ich schon sagen, ui, geil. Nein, es war halt nicht der Schwanz. Dementsprechend war die illustre Truppe doch sehr aufgebracht und hatte aber nicht die Courage, weil dafür ist dann wahrscheinlich das Geschlechtsorgan, was zwischen den dünnen, mickrigen Beinchen hängt, doch zu klein, um das am Abend selber zu thematisieren.
Nein. Ja. Naja, wenn der Hummer so ein großes
Teil hat. Richtig. Und ja, da ist nämlich der Hase und Pfeffer begraben. Nein, um das Ganze tatsächlich ein bisschen runterzukühlen, es war wirklich tatsächlich einfach nur grauenvoll. Weil genau das, für das steht das 100-200. Wir verarbeiten die Lebensmittel in Gänze. Wir haben einen Teilbereich geschaffen für Menschen, die sich erstmal den Abend aus einer gewissen Distanz angucken wollen. Oder für Menschen, die schon ganz oft da waren, die sagen, pass mal auf, heute habe ich keinen Bock auf die große Hafenrundfahrt, oder ich will ganz kurz einmal ein bisschen gucken, ein bisschen Dosenfisch essen, ein bisschen Brot Butter oder eine Flasche Wein oder so. Und diese Menschen haben es halt einfach nicht verstanden. Von Anfang bis Ende nicht. Waren aber so peinlich berührt, dass sie halt den Fehler gemacht haben und nicht wir, weder im produkttechnisch, lebensmitteltechnisch, noch servicetechnisch, noch irgendwie vom Ablauf her. Aber die mussten uns danach mit rechtlichen Konsequenzen drohen, weil wir ihnen keinen Hummerschwanz serviert haben, sondern eine Hummerschere. Und das ist also tatsächlich, das ist ja nicht ausgedacht, sondern das kann man ja alles auch öffentlich darstellen, ist ja gar kein Thema, weil das haben sie ja auch gemacht. Ich glaube, absurder kann es in der aktuellen Gesellschaft gar nicht mehr werden als so. Ja, dass man als Laie, und das meine ich genauso, wie ich sage, als absoluter Laie, der gar keine Ahnung hat, weil ich habe in meinem Leben bestimmt schon 15.000 Hummer in der Hand gehabt. Ich weiß, was Qualität ist. Ja, da macht mir auch keiner was vor. Und wenn ich sage, das ist diese Schere, ist jetzt genau das Richtige für den Tisch, dann kann man dem auch schon trauen. Ja, und diese Menschen, die versuchen, das anhand dieser Äußerlichkeit zu beurteilen und uns dann so in Misskredit setzen wollen, mit Androhung von rechtlichen Konsequenzen. Also Entschuldigung, ich glaube, da sind wir genau richtig da, wo wir sind. Und es war genau richtig, dass Sophie es in ihrer perfekten Art und Weise so kommuniziert hat. Und wir diesen Menschen ja, wir haben bis heute nichts mehr gehört, komischerweise, nicht?
Ich wollte gerade fragen, was ist da der Stand der Dinge? Nee. Also
ja,
zahnlos.
Wir hatten 14 Tage Frist, das Geld zu überweisen anteilig, was ja auch ganz klar ist, sonst würde sich der Anwalt einschalten. Mhm. Wir waren dann so frei, da auch erstmal sehr höflich Stellung zuzubeziehen zu den einzelnen Dingen und nochmal erklären, was wir so verkaufen und was wir machen. Manchmal ist es ja wirklich auch ein Verständnisproblem, ja, das kann ja auch sein, dass man einfach nicht gelesen hat oder das nicht richtig verstanden hat. Textaufgaben waren ja auch in der Schule schon immer für die meisten so die schwierigste Aufgabe. Und dann haben wir uns aber gedacht, bevor wir uns jetzt weiter darüber aufregen, nehmen wir doch unseren Anwalt gleich direkt mit in CC. Falls da was kommt, dann haben sie direkt einen Ansprechpartner. Und ehrlich gesagt, ich finde solche Dinge immer witzig, wenn man so groß den Mund aufmacht und dann aber von dem Herrn Imhoff spricht und noch nicht mal schafft, den Namen des Besitzers, den man jetzt verklagen möchte, richtig zu schreiben. Sorry. Also wenn du es machst, dann mach's richtig.
Ja.
Ja. Und nein, bis dato haben wir nichts gehört. Schauen wir mal.
Ja.
Das sind Sachen, weißt du, da, es gibt wirklich ja Gastronomen und ganz viele Kollegen, die lassen sich oder sagen, müssen sich auch vielleicht, weil sie angestellt sind, von solchen Dingen repressieren lassen. Es ist doch völlig absurd, dass wir als Gastronom, als Gastgeber den Gästen die Freiheit geben, dass sie sich überhaupt so verhalten dürfen. Mhm. Weil es ist, egal in welchem Beruf und egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung du das machst, das ist einfach nur ein absolut schäbiges und kleingeistiges Verhalten.
Ja.
Und in der Gastronomie wird man an verschiedenen Stellen immer wieder dazu angehalten, das muss man aber akzeptieren. Ja, das ist so, sonst könntest du ja den Gast vergrätzen, sonst erzählt er schlecht, sonst ist er das, sonst ist Dienstleistung, ja, vielleicht haben wir ja auch einen Fehler gemacht. Nein, es kann doch sein, dass dir das nicht schmeckt, es kann sein, dass es dir nicht gefällt, dass es nicht dein Abend ist, das ist alles gut, aber wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, sehr gut ist, dann muss ich das doch auch verteidigen dürfen.
Ja, Müssen auch.
Absolut, also, wenn man kommt, absolut. Müssen. Ja, also. Gibt es alternativlos. Müssen. Punkt.
Ja, ja.
Ja, und das ist so eine Tendenz, die wir trotz aller Modernität immer noch nicht abgelegt haben. Leider.
Ja. Wir haben jetzt ein wenig über die neue und die alte Generation von Gästen gesprochen. Ich würde auch gerne noch ein wenig auf die neue oder alte, neue und alte Generation von Mitarbeitern zu sprechen kommen, was auch eine markante Eigenschaft und auch etwas ist, was wirklich auffällt, ist ja eure hauseigene Akademie. Also wirklich auch der Anspruch, nicht nur nach außen hin etwas zu bewirken in gastronomischer Hinsicht, sondern auch nach innen hin, also nach innen in die Gastronomie, jetzt nicht nur innerhalb eures Betriebs, sondern nach innen in die Gastronomie. Was war da so der Hintergedanke, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen?
Also ich glaube, eigentlich haben wir mal, nachdem wir uns dann so ein bisschen kennengelernt haben und der Laden offen war und die ersten, sag ich mal, ganz schlimmen Kinderkrankheiten überstanden waren, gesagt, wenn wir alt und weise sind, dann hätten wir gerne mal ein kulinarisches Institut. So ja. Total idyllisch gemalt. Idealszenario ist ein Bauernhof mit einer eigenen Schlachterei dazu, der sich autark versorgen kann, mit einer Bäckerei dazu, mit einem kleinen Restaurant, was dort betrieben wird, wo du sagst, du kannst halt wirklich alles dort erleben und zeigen, was irgendwie mit Gastronomie zu tun hat. Mhm. Ausbildung war schon immer ein Riesenthema. Thomas hat zum einen, finde ich, einen Fundus an Fachkenntnisse, die man einfach weitergeben muss, hat aber auch total Spaß dran und wir haben dann gesagt, also Ausbildung, klar, wir werden ausbilden, das ist total wichtig. Haben das auch gemacht und hatten dann in dem zweiten Lockdown 4 Azubis, die ganz regulär als Köche bei uns waren. Spannenderweise, was wir aber gemerkt haben, sind es alles immer Bewerbungen gewesen von Menschen, die schon studiert hatten oder angefangen haben, fertig studiert hatten, selbstständig waren, also mehr oder minder mitten im Leben stehen und nicht durch Zufall oder zwangsläufig Gastronomie machen müssen, sondern gesagt haben, ach, ich habe erst BWL studiert, weil Mama und Papa gesagt haben, mach das mal, das ist besser, aber ich wollte immer in die Gastronomie. Ich habe mich nur nie getraut, weil es irgendwie schwierig ist und es hat keinen guten Ruf und die Arbeitszeiten, aber jetzt will ich das machen. Und das ist natürlich schon mal per se ein ganz anderes Arbeiten mit solchen Leuten, ne? Weil einfach ein bisschen gesetzter, ein bisschen erfahrener und aus voller Leidenschaft. Und die haben dann aber in dieser Corona-Zeit, als dieses ganze Homeschooling-Thema war und Online-Unterricht, haben wir mit der Hamburger Berufsschule was sehr Cooles gemacht, nämlich so einen Online-Klassenraum, dass wir für die Azubis, die eben keine Praxis hatten, 2-mal die Woche Lehrunterweisung gemacht haben und dann konnten sie sich dazuschalten. Und das ist dann auch mit anderen Klassen geteilt worden. Das war wirklich sehr, sehr cool. Das ist alles natürlich aber wieder eingefroren, als es dann wieder in den Praxisunterricht, also in den normalen Schulunterricht ging.
Ja, ja.
Und da ist im Prinzip alles, was an, lass uns doch mal gucken, dass es sinnig wird, lass uns doch mal schneller, besser werden, mehr Leute mitnehmen, ist wieder komplett runtergefahren worden. Und es war dann so, du hast heute 5 Minuten zu spät online, du hast noch 32,4 Fehlstunden und dann wirst du nicht mehr zur Prüfung zugelassen und natürlich musst du da sein. Und es war so wirklich, wir waren auch mit der Schulleitung ganz viel im Gespräch und gesagt, Mensch, gibt's da nicht eine Möglichkeit, wir wollen ja auch gar keine Sonderbehandlung, aber der ist halt 32, der hat einen Master in BWL. Ich verstehe das, dass der keinen Bock hat, 2 Stunden lang 3-Satz zu rechnen. Das ist so, der wird halt lieber im Betrieb sein und würde was lernen. Da führte aber kein Weg hin, weil das System einfach gerade irgendwelche Sonderregelungen zu finden. Und dazu ist einfach auch noch eine alte Generation an Lehrern da. Und dann war es wirklich so, dass unsere Azubis gesagt haben, also entweder wir brechen jetzt ab oder ihr habt doch mal gesagt, ihr macht so eine Akademie. Dann uns reicht das, uns ist der Abschluss total egal, wir wollen halt lernen, aber ich kann keinen Vokabeltest schreiben, wo die englische Wörterliste daneben steht und ich muss halt nur richtig abschreiben. Ja. Dafür stehe ich morgens nicht auf.
Ja, ja, ja.
Ja, und wir reden eben nicht von Leuten, die 16 sind und noch eine Grundbildung erfahren müssen.
Und einfach auch ein Diplom haben richtig, wollen genau, oder sowas.
Exakt, genau. Ja, die das einfach brauchen, ne, wo wir vielleicht auch noch über Schulpflicht in weitesten Sinne sprechen, wo wirklich auch gewisse Grundbildungssachen einfach noch passieren müssen, sondern wir reden von Erwachsenen, vollgebildeten Menschen, die sich für etwas anderes entschieden haben. Mhm. Und das haben wir dann lange mit uns bewogen. Thomas war relativ schnell Feuer und Flamme, gesagt, ja geil, machen wir. Ich habe sehr mit mir gehadert, gesagt, das ist schon ein bisschen arrogant zu sagen, unsere Azubis, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, um die Leute, die bei uns ein Handwerk erlernen wollen, die brauchen keinen Abschluss, weil die sind hinterher so gut und wir sind so laut, die kriegen überall einen Job. ich sagte, okay, aber letzten Endes, von wie vielen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe oder die jetzt bei uns arbeiten, habe ich wirklich ein Berufsschulzeugnis gesehen? Und wenn ja, hat es mich interessiert? Mhm. Nein, es war immer der Mensch, der vor mir steht, der Probe gearbeitet hat, der entweder schon was ausgestrahlt hat oder einfach gezeigt hat, dass er sein Handwerk kann und dann wurde eingestellt oder nicht.
Ja.
Ja, also niemanden interessiert es, zumindest auf unserem Niveau, ob das kannst du nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind und in die Gastronomie gucken, ich möchte es jetzt nicht mit einer Ziffer beschreiben, aber arbeiten wir ja sowieso sehr, sehr viel mit Aushilfen, in welcher Form auch immer. Ja. Also ist der Berufsabschluss als solches, den haben wir ja sowieso schon völlig verramscht.
Leider.
Weil wir primär mit Leuten arbeiten, die halt das nicht gelernt haben und sich auch nicht dafür entschieden haben, ungelernt das jetzt aber konsequent weiterzumachen, sondern die so ein bisschen hier und da jobben, auch in verschiedenen Unternehmen und einfach wirklich nur Hände sind im eigentlichen Sinne. Mhm. Und das hat uns dann motiviert zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal das Geld in die Hand und lassen mal von einem Rechtsanwalt prüfen, wie kann dann so ein Vertrag aussehen, sprechen mit der IHK, was externe Prüfungen, solche Sachen möglich ist. Auch da ist
IHK,
es einfach so.
Die IHK
ist die Handelskammer. Genau.
Die Handelskammer.
Die im Prinzip die Arbeitsverträge, also die Ausbildungsverträge macht.
Gut.
Und das Ganze reguliert. Und da ist es so, für uns war klar, es müssen trotzdem 3 Jahre sein, weil es ist schon die Zeit, die man einfach braucht, auch um ein Handwerk zu lernen in den Grundzügen, eine gewisse Routine zu kriegen, überhaupt ein Grundverständnis zu haben.
Ja.
Zumindest in Deutschland ist es so, dass man aber einen Arbeitsvertrag dann nicht mehr staffeln kann. Ja? Also alles, was über 2 Jahre hinausgeht, darf weder gestaffelte Gehälter haben, noch darf eine eingebaute Kündigungs- oder ein Enddatum haben, sondern es ist dann unbefristeter Arbeitsvertrag. Mhm. Natürlich zu vollem Gehalt.
Mhm.
Und natürlich kannst du nicht, wie beim Ausbildungsvertrag, einen gewissen Erwartungshorizont daran knüpfen. Das heißt, die Leute sind ungelernt, werden fest angestellt. Das alles darüber hinaus ist ein Agreement zwischen uns, dass wir sagen, natürlich musst du dich kontinuierlich weiterentwickeln, weil du kannst noch nichts und du sollst hinterher rausgehen und kannst alles lernen. Aber wenn da jemand sagt, ich bin hier aber total fein mit abends die Tische abzuwischen und mehr werde ich auch nicht machen, dafür kriege ich aber volles Gehalt, hast du theoretisch keine Handhabe zu sagen, das ist aber nicht der Deal und hier ist deine Kündigung. Ja, also das hat ganz viel jetzt mit Vertrauen zu tun.
Mhm.
Und dann haben wir überlegt, gut, das machen wir, das ist gut. Wir fangen jetzt einfach mal an, weil wie viel willst du noch planen? Manchmal muss man ja auch auf so Gelegenheiten gestoßen werden.
Mhm.
War nur noch die Frage, wie machst du das mit anderen Themen? Ja, sicher kann ich was über Steuerrecht sagen und über Marketing und auch über Arbeitssicherheit, aber die Leute sollen es ja eigentlich in Perfektion lernen. Und dann haben wir die ersten Gespräche angetestet und Janina Felix, die ja ganz, ganz wundervoll in diesem Thema Kommunikation, Leadership und diese ganzen Sachen ist, hat uns da auch, finde ich, sehr, sehr gut unterstützt und gesagt, traut euch mal, macht mal. Ich bin auch die Erste, die dabei ist. Ich helfe euch auch. Ich bin als Dozentin, ich möchte euch das jetzt sagen, ich bin immer an eurer Seite. Ich helfe euch, die Leute in allen anderen Bereichen zu schulen. Und spannenderweise kam es dann ganz von alleine, dass der Rechtsanwalt gesagt hat, ja, mache ich, dass jemand, der Gast bei uns war, Lebensmitteltechniker und BWLer, gesagt hat, ich möchte gerne bei euch in der Akademie schulen. Dass natürlich der Röster gesagt hat, natürlich können die zu uns kommen. Natürlich können die beim Schlachter ein Praktikum machen. Dass man gemerkt hat, also die Bereitschaft von nicht direkten Gastronomie-Mitarbeitern, sondern von der Peripherie, ist absolut da, weil die merken selber, dass die Leute, die diesen Beruf ausüben, viel zu wenig handwerkliches Verständnis haben. Und das erschwert auch die Arbeit eines Fischhändlers ungemein, wenn ein Koch vor sich stehen hat, der eine Forelle nicht von einem Saibling unterscheiden kann, geschweige denn von einem Steinbutt, ja?
Ja.
Oder über Qualitäten sprechen kann. Und so haben wir innerhalb kürzester Zeit ein wirkliches Netzwerk aufbauen können aus Menschen, die im Prinzip alles schulen, was nicht gastronomisches Handwerk ist.
Also jenseits des gastronomischen Handwerks machen das
externe Dozenten.
Externe Fachfrauen und Männer und ihr seid für den gastronomischen Teil zuständig.
Exakt. Und ganz klar auch die Entscheidung, wir bilden keine Köche oder Servicemitarbeiter aus, sondern Gastronomen. Ja, also die Leute sollen ein Grundverständnis haben von allem, was dazu gehört. Das ist von der simplen Vorbuchhaltung bis zum Abrechnung machen, natürlich Gläser polieren, Tische wischen, Beschwerdemanagement beim Gast, ein Grundverständnis von Getränken, aber natürlich auch eine ganz klassische handwerkliche Ausbildung in der Küche, und zwar von der Pike auf.
Ja.
Und gerade dieses Thema der 4 Saisons bietet es natürlich total. Also die Leute lernen rein vegetarisch, Fisch, Fleisch fokussiert, Wild fokussiert, sodass du über 3 Jahre all diese Themen immer wieder abdecken kannst.
Ja.
Und ich glaube, damit zeigt sich jetzt ganz gut, dass es ein Konzept ist, was zukunftsweisend ist, weil die Anfragen, die reinkommen, sind absurd. Also wie viele Leute das lernen wollen und da irgendwie Lust drauf haben und immer mit der gleichen Aussage, ich habe das und das probiert, das ist nicht meins, ich habe Lust auf Handwerk, ich hatte immer nur einen Heidenrespekt, die Gastronomie hat so einen schlechten Ruf.
Und das sind aber nicht ausschließlich Leute, die bei euch im Betrieb arbeiten, sondern das sind Leute, die von überall her dann auch kommen können, richtig? Also diese Akademie, ist diese Akademie ausschließlich an Leute, für Leute, die bei euch arbeiten oder auch für Externe?
Also de facto ist es so, dass wir im Moment natürlich den Kernfokus auf den Leuten haben, die bei uns arbeiten, weil du da ja ganz, einen ganz anderen Fokus draufsetzen kannst.
Ja.
Zielsetzung ist es aber immer, beziehungsweise auch ganz klar kommuniziert und auch an dieser Stelle nochmal für alle Kollegen, die irgendwie Lust haben, wir sind mit dem einen oder anderen auch im Gespräch, selbstverständlich, wenn Schulungen anstehen, ob der Dozent es jetzt für 4, für 8 oder für 20 macht, ist ja gut wie gesprungen. Ja? Ja. Also da ist einfach noch so ein bisschen Skepsis, glaube ich. Manchmal ist auch einfach die Frage, wie viele Mitarbeiter hat man und kann man die mal einen Samstag freistellen oder haben die Lust, an einem freien Samstag zu uns zu kommen und was zusätzlich zu machen. Das ist ja auch, also es sind ja viele kleine Dinge, die da zusammenkommen.
Ja, ne? so aber klein sind die Dinge nicht, ja.
Ne? Genau, ja. So, das ist ja auch letzten Endes immer eine Frage von Geld und Motivation.
Ja.
So, was da kommt. Aber auf jeden Fall. Wir haben jetzt mehrere Gespräche gehabt. So eins der letzten Austausche ist mit Alexandra Rehberger, die nun ungünstigerweise in Bayern sitzt. Da ist es mit dem eben mal vorbeikommen natürlich relativ schwierig. Mhm. Aber dass wir auch viel darüber nachdenken, wie kann man sowas langfristig zugänglicher machen. Sicherlich ist jetzt auch noch so ein Ablaufplan ja erst im Werden. Wir sind ja jetzt im zweiten Jahr erst.
Ja.
Aber wenn man im Prinzip später mal sagen kann, jedes Jahr im August um diese Zeit findet halt diese Schulung zur Unternehmensgründung statt, da gibt's einen Businessplan an die Hand und solche Geschichten, das kann man als festen Termin an den Kollegen teilen. Naja, sicher, was gibt's denn Geileres, als solche Dinge zu teilen?
Ja, klar. Thomas, ist das auch etwas, wo du sagst, da möchtest du in Zukunft auch mehr machen und das weiterhin forcieren?
Also mein Leben besteht eigentlich nur darin, dass das Wissen, was ich habe, immer didaktisch, perfekt und wohlwissend, dass es mein Gegenüber versteht, weitergeben. Ob ich das jetzt für Gäste mache, die mich fragen, wie habe ich das gemacht, oder das für Menschen machen, die das erlernen wollen. Für mich ist wichtig, dass es dann irgendwann auch eine gewisse Anerkennung bekommt. Das Problem ist gar nicht Anerkennung seitens meiner Person oder der Person von Sophie oder das Unternehmen, sondern wir müssen einen Umbruch in die Gastronomie reinbekommen, der muss so extrem sein, dass die Menschen verstehen, dass wir als Koch nicht mehr mehlgebundene Soßen lernen müssen, um eine Prüfung zu bestehen. Dass wir als Restaurantfachmann überhaupt wieder eine Ausbildung genießen dürfen. Ja, in Hamburg zum Beispiel gibt es das gar nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass es nicht genug Restaurantfachauszubildende Anfrage gab, dass es jetzt überhaupt ausgebildet wird. Und diese Themen... Ja. Die müssen so neu gespielt werden, aber dadurch, dass die Gastronomie keine Lobby hat und wenn sie eine Lobby hat, dann nur von extrovertierten Vollspastis, die ihr Gesicht in die Kamera halten und glauben, das ist jetzt Gastronomie und ich erzähle, dass es alles neu und anders ist, aber wenn ihre eigenen Betriebe so viel Scheiße bauen, ja, dass auch diese Menschen, die dort ihre Ausbildung machen, die Ausbildung abbrechen und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das sind alles Themen, das geht mir so zuwider, das ist so schrecklich für mich, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wir leben es ja jeden Tag, wir lernen es jeden Tag und wir sehen es jeden Tag und vor allen Dingen, wir bekommen ja auch jeden Tag die Konsequenz zu spüren. Ja, wir haben einen Mitarbeiter bei uns, Alejandro Beschorner, der macht jetzt wann macht der Abschlusswoche? April, also in 2 Monaten.
Ende April.
Der führt das Restaurant. Der führt ein 2-Michelin-Sterne-Restaurant in dem Konzept. Von vorne bis hinten. Vom Warenannahme über Produktion, über Kreativität, über Serviceabläufe, eindeckende Tische, Weinprobe, Begrüßung der Gäste, Ankommen, also alles. Alles und seine Peripherie. Ohne, dass ich jetzt sagen musste, um Gottes Willen, ich habe ihn toll. Nein, wir haben das Talent entdeckt. Wir haben ihn dahingehend geschult, wo er Probleme hatte. Wir haben ihn da zwischen die Hörner gehauen, wo wir gemerkt haben, okay, da überpaced er gerade, da müssen wir jetzt was tun, da müssen wir gegen ansteuern. Ja, aber diesen Menschen begleiten und diesen Menschen dann auch so zu formen und zu fördern, dass man jetzt als Resultat eine Persönlichkeit mit so viel Werkzeug in seinem Werkzeugbügel ausgestattet hat, dass er ein, und nochmal, das ist nicht, weil das unser Laden ist, der führt unseren Laden. Wenn es hart auf hart kommt.
Er hat alle Bereiche verstanden. Ja, und wir reden nicht von absoluter Routine, sondern von einem Grundverständnis.
Genau. Ja.
Ja, also das, da muss man immer dazu sagen, natürlich macht der Fehler, Leistung dann nicht kontinuierlich, weil er ja keine Routine hat in dem Sinne. Der macht halt nicht seit 10 Jahren High-End-Gastronomie, sondern seit fast 3. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber er hat alles so weit verstanden, dass er ein Grundverständnis hat, einen Anspruch, das zu tun und das umsetzen kann.
Ja.
Und zwar konzeptunabhängig. Ja. Und ich finde, das ist halt das Entscheidende. Ja. Die Leute sollen ja, wir bilden nicht aus für uns, das finde ich total wichtig zu sagen, um nachher so eine kleine, schöne 100-200 Familie zu haben und eine Dependance aufzumachen und zu sagen, ja, also unsere Schäfchen, sondern die sollen rausgehen. Gut,
selbst das wäre nicht verwerflich, aber ich
genau, das wäre nicht verwerflich, aber
das wollen wir nicht. So,
ja, die, das ist so das, was man uns immer so ein bisschen unterstellt, so in der Vorgehalt, dann, ja, erstens, wer bezahlt denn das alles? Das könnt ihr euch ja nur leisten, weil ihr reich seid. Also ich wüsste gerne, wo ich reich bin, sind wir nicht, sondern wir verstehen es einfach als eine Investition in die Zukunft. Und dann fahre ich halt kein Porsche und trage keine Louis Vuitton, sondern stecke das Geld halt in Menschen, die Bock haben und in Schulung. Und das ist aber, wenn die dann doch rausgehen und jeder irgendwie in der Gastronomie bleibt und wir nicht das Phänomen haben, dass die Leute nach der Prüfung sagen, ja, irgendwie nochmal eine Saison und dann aber eigentlich,
ja,
ist schon alles anstrengend, lass mal was anderes machen, sondern das weitermachen, diesen Geist weitertragen und weitere coole Restaurants entstehen, dann haben wir doch alle gewonnen. Ja, weil eine interessantere und gesündere Gastronomielandschaft profitieren wir ja langfristig genauso von.
Ja, total. Ja.
Außerdem möchte ich gerne später irgendwann mal, wenn ich nicht 6 Tage die Woche im Restaurant stehe, gut essen gehen können. Von daher ist das auch eine,
auch eine ganz uneigennützige Investition natürlich. bei mir, ich habe jetzt noch eine Frage, weil wenn man euch zuhört, das ist auch das, was... was so ungemein inspirierend ist, wenn man euch zuhört, diese 24/7 Leidenschaft für das Handwerk Gastronomie, also von Küche über Gast geben, also alles, was damit zusammenhängt. Habt ihr seit Corona von den Mitarbeitern her da was gemerkt, also Stichwort Work-Life-Balance, dass einigen diese 24/7 Leidenschaft vielleicht zu viel ist, weil du hast jetzt vorhin jetzt auch gesagt, Sophie, ja, man muss ja dann mal auch fragen, haben Sie am Samstagnachmittag Zeit oder irgendwie mal, dass man das dann mal im August, diese Schulung, noch macht, zusätzlich zu dem allem. Hat sich da was verändert oder ist das auch so ein bisschen wie mit den Gästen? Ja, man zieht automatisch die an, die auch so unheimlich viel Motivation und Leidenschaft haben, dass das dann nicht so ein Thema ist.
Im Großen und Ganzen ist es so, dass es schon die Leute sind, die einfach wollen, weil so dafür ist der Ort auch zu speziell. Ne, und dafür sind wir eben, also ich glaube, das, was du ja auch merkst, wir sind relativ viel in, sowohl als einzelne Menschen, aber auch als Paar und in der Leidenschaft für die Gastronomie. Das heißt, bei uns ist auch die Entwicklung immer unglaublich schnell. Und wenn man da keine Lust drauf hat, kommt man gar nicht hinterher. Und das nicht, weil der Arbeitsalltag so anstrengend ist oder weil die Tage so lang sind. Ja, wir arbeiten im 2-Schicht-System.
Da gibt's keine
Langzeit. Das ist alles super geregelt.
Ja.
Aber es ist einfach rein von dem, es passiert so viel Neues und du musst so viel aufsaugen, um up-to-date zu bleiben. Das macht man nur länger, wenn man da wirklich eine Leidenschaft für hat. Was wir aber schon gemerkt haben, ist ganz klar, dass wir Bewerbung kriegen oder Leute eingestellt haben früher oder zum Probearbeiten da waren, die das halt nicht haben. Und die dann auch sagen, nee, ist überhaupt nicht meins.
Ist halt ein Job.
Ist in Ordnung. Genau, ist halt ein Job. Für die Akademie ist es Grundvoraussetzung. Und da sind wir auch immer sehr, sehr ehrlich und zeichnen das Bild lieber ein bisschen dramatischer als zu entspannt. Weil man schafft es nicht, diese Zeit für sich zu nutzen, wenn man nicht dafür brennt. Und wenn man nicht versteht, dass es auch mal anstrengend ist und nicht alle Aufgaben Spaß machen. Und dass es immer noch darum geht, dass wir halt ein Handwerk erlernen müssen, wo man die gleiche Bewegung, den gleichen Ablauf zigtausendmal machen muss, bis er halt im Kopf sitzt. Damit man dann anfangen kann, der große kreative Fernsehkoch zu sein. Und das ist halt, naja, es ist ja das Bild, was die Leute haben, weißt du? Über Gastgeber denkt halt gar keiner nach. Also nennen wir mal ein Leitbild für Service-Kultur. Gerhard Retter. Ja, aber wer kennt denn Gerhard Retter
von
Leuten,
die
nichts damit zu tun haben? Genau, und wer von denen war schon mal bei Gerhard Essen, weißt du? Aber wer hat dann eine wirkliche weitere Assoziation dazu?
Ja,
so, das ist einfach was, das kannst du halt schwer vorleben. Deswegen haben die Leute ja nur das Bild des Fernsehkochs, wenn sie überhaupt über Gastronomie nachdenken. Oder sie haben eine persönliche Erfahrung mit irgendeinem tollen Erlebnis, wo sie sagen, das will ich, das ist genau meins.
Ja.
Und das musst du halt verständlich machen, dass dieser Weg dahin halt schwierig ist, weil er einfach was mit permanenter Eigenmotivation zu tun hat. dass da ganz viele schöne Dinge drumherum passieren und dass es unsere Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns jetzt viel mehr gelernt haben in den letzten Jahren, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das natürlich einen extrem hohen Anspruch hat, das aber auch ganz viel zurückgibt und das ganz viel guckt, auch diese Motivation zu füttern. Ja. Ein kleines Beispiel, unsere Idealvorstellung war immer eine 4-Tage-Woche. Du arbeitest 4 Tage voll, hast dann 3 Tage am Stück frei. Thomas, Sophie, ja, total geil, machen wir. Mitarbeiter, total kacke, macht überhaupt keinen Spaß. Viel zu lange Tage, viel zu anstrengend. Ich muss manchmal eine andere Aufgabe übernehmen, ich bin aus meiner Routine raus. Überhaupt nicht happy damit.
Ach, tatsächlich? Ja, wirklich, tatsächlich.
Ja. Ja, so, und dann kannst du dich halt noch auf den Kopf stellen und sagen, es ist aber das perfekte Konzept.
Ja, ja.
Wenn es die Leute nicht glücklich macht, dann funktioniert es halt nicht. Ja. So, also alles umgeschmissen, neues System etabliert. Jetzt gibt es halt ein 2-Schicht-System. Es gibt eine Vorbereitungsschicht, Montag bis Freitag, die ihre Sachen machen, Warenannahme, Gruppvorbereitung. Es gibt die Schicht, die abends schickt und im Prinzip dann Übergabe macht, dann den Abendservice rauskauft, nacharbeiten macht, ein bisschen Vorbereitung für den nächsten Tag. Viel glücklicher. Für mich wäre es überhaupt nicht das, wie ich hätte arbeiten wollen, aber das ist letzten Endes egal. Und ich glaube, das ist etwas, da muss man einfach sagen, das hat sich schon verändert. Ja, wobei, keine Ahnung, gab es früher nur höchst motivierte Leute, die bereit waren, immer zu ballern und nicht auch Köche, die gesagt haben, ich bin in der Frühschicht total happy, Frühstücksservice, schön entspannt, danach nach Hause gehen. Ich glaube, das gab es schon immer. Wir hören es heute nur anders oder setzen andere Dinge damit in Verbindung.
Ja, ja.
Und du musst halt, das Größte ist halt, die Leute zu motivieren. Ein Verständnis dafür zu schaffen, was sie machen. Das heißt, jeder Mitarbeiter geht einmal pro Saison natürlich bei uns essen, als Gast. Ja, klar, mit All-In, um Gefühl für den Ort zu kriegen, Gefühl dafür zu kriegen, warum Thomas sagt, das muss aber ordentlich geschnitten sein und warum die Lehmann sich schon wieder über die zu leise Musik oder über diesen einen Fleck da auf dem Tisch aufregt. Weil nur, wenn du 4 Stunden in so einem Raum sitzt und das selber mal erlebst, was wollen wir denn eigentlich erzählen, wie soll der Gast sich denn fühlen, dann macht's auch Klick, dann bist du auch viel bereiter, auf Details zu achten. Ist ein Invest, weil der Mitarbeiter extra freikriegt, weil natürlich der Platz nicht weiter verkauft wird. Aber das sind so Dinge, jemanden, der da strahlend rausgeht, leicht angesäuselt und sagt, das ist so schön, ich freue mich so, morgen zur Arbeit zu kommen. Ja, ja, ist doch total geil.
Ja. Ja.
Ja. Und wie viele Leute in der Sterne-Gastronomie waren so gut wie noch nie auf dem Niveau essen?
Leider ja.
Ja, erstaunlich viele,
leisten, wie man weiß.
Leider ja.
Und erstaunlich so, viele. Ja,
ist doch Bullshit. Da muss man sich ja nicht wundern, dass die Motivation nicht so hoch ist und man dann lieber ein entspanntes Wochenende macht, als nochmal die extra Schulung zu machen oder nochmal den extra Euro zu sparen, um irgendwas anderes zu machen. Mhm. Ist schon alles nachvollziehbar und viele Dinge davon kann man, finde ich, mit ein bisschen Motivation und wenn man sich selber nicht ganz so wichtig nimmt, sondern eher das Gesamtkonzept auch ziemlich schnell pragmatisch in vielen kleinen Schritten lösen.
Wohin geht eure Zukunft? Was habt ihr vor so in nächster Zeit? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Vorhaben? Wagen wir noch einen kleinen Ausblick zum Schluss.
Ja, Imbo, du darfst zuerst.
Schuldenfrei sein. Ich möchte gerne unternehmerisch so unabhängig sein, dass ich das, was wir jetzt an Gewinn erwirtschaften, auch wirklich so investieren können, dass wir unabhängig sind. Also wirklich Finanzdienstleistungen, wirklich mal auch mal Finanzdienstleistungen sein lassen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Motivator von Sophie und von mir. Es ist jetzt auch gar nicht mehr so viel, was jetzt offen ist. Es sind jetzt noch knapp ein bisschen unter 400.000 Euro, die wir jetzt noch haben an Schulden. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, wirtschaftlich für ein eigenständiges Unternehmen relativ groß. Wir sind mit 1,35 Millionen Euro angefangen. Ich glaube, das spricht auch für sich, ne? 5 Jahre Corona, aber auch noch dazwischen. Na, dementsprechend, das ist auch, finde ich, immer so ein Faktor, den Leute unterschätzen. Ja, man kann mit Spitzengastronomie auch unfassbar viel Geld verdienen. Das ist alles möglich. Das
geht. Also take this, René Rezepi,
Genau, das ist halt eben genau das Gegenteil. Ne? Völliger Bullshit, was dieser doch sehr hochgeschätzte Mensch da gesagt hat. Da hat er sich tatsächlich auch bei ganz, ganz vielen Kollegen einfach ins Ausgeschossen, der Vollspacken. Das kann man nicht anders sagen, weil das war ziemlich dämlich, was er von sich gegeben hat. Das ist tatsächlich ein ganz großer Motivator von uns, weil diese finanzielle Unabhängigkeit natürlich wieder eine ganz andere Möglichkeit zulässt. Ne? Nach wie vor ist das Kulinarische Institut keine Vision, sondern das wäre natürlich toll, das irgendwann mal auch so in einem alten, weiß ich nicht, Herrenhaus in Mecklenburg vielleicht mal anfangen zu gucken, sich mal wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist tatsächlich etwas. Und ich hätte tatsächlich gerne
zusätzlich, selbstverständlich.
Ja. So viele Kleinigkeiten sind für mich noch unglaublich wichtig. Ich, ja, hätte gerne abgefahrene, bespielte Kaffeemaschine. Ich hätte gern noch mehr Sterling-Silber im Restaurant. Ich würde gerne mit Hering Berlin Porzellanmanufaktur richtig ausrasten und durchdrehen. Ich würde gerne mit Wiebke Lehmann, auch so einer unglaublich bezaubernden Frau, die sich zum Thema Porzellandesign beschäftigt. Ich glaube, man kann noch relativ viel zum Thema Besteck machen. Ich würde gerne das ganze Restaurant mit komplettem Kupfer-Kochgeschirr ausstatten. Aber es sind halt alles, da sprechen wir halt richtig von richtig, richtig viel Geld. Und es ist etwas, ja, was natürlich, wenn man dann so diese finanzielle Unabhängigkeit hat, von einer, dass man aus dieser Bank raus ist, das macht, glaube ich, ganz wahnsinnig viel mehr Spaß dann. Mhm. Das sind so, glaube ich, in meinem kleinen Köpfchen, ja, die Motivation, die ich jetzt für die nächste Zeit habe. Und natürlich, ja, ein tolles Restaurant, na klar, sicher.
So. Ja. Wäre wichtig, ja.
Ja. Da hat jetzt dann stark der Unternehmer besser. Thomas Imbusch gesprochen, ja, jetzt merke ich, ja.
Also das klingt so lächerlich, aber das ist tatsächlich etwas, das macht uns schon sehr, sehr stolz, dass wir es geschafft haben, ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen so zu etablieren, dass also es nicht nur kulinarisch anklagt, sondern dass auch tatsächlich die Bank sagt, ja, hier, also wir hätten noch mehr Geld für Sie, wenn Sie noch mehr haben wollen. Ne? Das ist dann, das macht uns schon sehr glücklich im Kleinen, dass wir sagen, cool, ja, haben wir geschafft. Und vor allen Dingen, wir können die Mitarbeiter, ich glaube, mehr als fürstlich entlohnen. Wir müssen nicht gucken, dass wir die irgendwie am langen Arm verhungern lassen, weil wir sagen, ey, wir sind aber ein Zwei-Sterne-Restaurant, was ja totaler Bullshit ist. Ne? Sondern die Menschen müssen ja so viel Geld verdienen, dass sie sich da auch keine Sorgen machen müssen, wie das am Ende des Monats irgendwie hinkommt. Mhm. Das ist tatsächlich...
Ja, vor allem, dass du auch schöne Dinge für sie
richtig, genau,
machen kannst. Ne? Also ich glaube, irgendwann geht es ja gar nicht mehr nur um das Gehalt, sondern um gewisse... sag ich mal, um ein gewisses Motivationskapital. Ob der geschätzte Kollege im Weinbereich jetzt sagt, Mensch, ey, bestell dir doch jede Woche, kannst du dir halt für Summe X was bestellen, einfach nur für dich aus Spaß an der Freude, ja, dass man sagt, du kannst da essen gehen oder ich habe dir das gemacht oder du hast Bock auf Fleisch oder Trüffel, ja komm, hier ist so ein kleines Care-Paket, dass man einfach auch was zurückgeben kann im Kleinen, im Alltag immer wieder. Ich finde, diese finanzielle Freiheit ist halt einfach etwas, das ist total schön. Bin ich sehr stolz drauf, dass wir das jetzt schon anfangen können.
Ja, diese Kleinigkeit. Ich möchte unbedingt mal Pâté Croûte machen, aber ich hätte gern da die und die Zutat drin und keiner von uns in der Küche, sei es jetzt Mario, unser Sous-Chef, der auch schon seit 12 Jahren an meiner Seite ist und ja auch ein unfassbare Säule des Unternehmens ist, da fangen die Augen an zu leuchten. Und selbstverständlich machen wir es dann möglich, dass der Mitarbeiter dann eine Spezialschulung bekommt, nur dafür quasi im Prinzip ja eigentlich für die Mülltonne produziert. Ja, weil es weiß ja keiner, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und auch manchmal gibt es Sachen, die kann man auch zum Personal essen, einfach nicht mehr servieren, weil man sagen muss, es muss Grenzen geben. Das ist tatsächlich etwas, was uns auch sehr, sehr glücklich macht, dass man da sagen kann. Oder weiß ich nicht, jetzt gerade letzte Woche, das fand ich auch ganz geil, dass wir 3,25 Kilo Trüffel gekauft haben, um sie einzulegen, um zu gucken, was passiert. Ja, weil es kann nicht schlechter werden, es wird nur besser durch die Zeit und einfach sich der Situation nicht auseinandersetzen müssen, um Gottes Willen, schaffe ich das und um Gottes Willen, kriege ich das jemals wieder eingespielt? Nein, das ist egal. Der Genuss steht über allem.
Ja. Ja. Sophie, deine Zukunftsmusik
ist natürlich relativ viel Schnittstelle mit dem, was Thomas sagte. Ja. Ich habe weniger Träume von noch mehr Porzellan und noch mehr Silber, wobei ich das schon sehr schön finde, aber da rastet mein lieber Mann immer etwas mehr aus als ich, was die reinen Wünsche angeht. Es gibt tatsächlich so zwei, sag ich mal, übergeordnete Ziele. Ich finde,
Entschuldigung, ich muss eins sagen, ich will mein Schlagzeug haben. Bitte? Das ist aber ein Thema zwischen uns beiden. Das wird realisiert dieses Jahr noch. Ich will mein Schlagzeug haben.
Wie, Chef, du kriegst ein Schlagzeug.
Okay, hat sie gesagt? Hat sie gesagt? Breaking News, alles klar.
Herr Imbusch bekommt ein Schlagzeug. Ja. Ich habe es jetzt offiziell bestätigt im Rolling Pin Podcast. Ja, genau. Ich würde für mich dieses Thema Akademie, da möchte ich gerne viel mehr Dreh dran kriegen, im Sinne von, ist, sag ich mal, einfach mit einer gewissen Routine, wenn die ersten 2, 3 Prüfungen durch sind, die ersten Jahre durchlaufen, das auch zu sagen, krass, es gibt nochmal eine andere Struktur, die man auch nochmal besser kommunizieren kann und wo man einfach auch, mein Wunsch ist, das, was wir uns schon angeschaut haben, das nicht für uns zu machen, sondern einfach gewisse Inhalte dann auch bereitzustellen, zu sagen, ey, guck mal, das ist hier Akademie-Lehrbuch, weil letzten Endes, was habe ich davon, auf dem Wissen sitzen zu bleiben, ja, also das wirklich eher auch Plattform-Netzwerk-mäßig zu denken.
Ja, ja.
Weil die motivierten Leute, die habe ich ja sowieso bei mir im Unternehmen und es macht riesigen Spaß. So, ja. Das ist ja schon der Benefit, den ich habe.
Ja.
Und es gibt ein Thema, von dem ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie oder was. Ich habe jetzt gerade mit einer ganz geschätzten ja, ich würde sagen, guten Bekannten, die uns freundschaftlich verbunden ist als Gast und freie Journalistin, ein Gespräch geführt zum Thema Service, weil ich nach wie vor finde, wir haben keinen guten Weg gefunden, das zu kommunizieren. Was ist wirklich Servicekultur? Was macht einen guten Gastgeber aus? Wie kann man darüber sprechen? Das ist etwas, das würde ich gerne als 100, 200 und als so viel, wie man also in den nächsten Jahren schaffen, da mehr Begriffe mit Inhalt zu füllen, mehr Bilder bei den Leuten in die Köpfe zu setzen. Was ist ein Gastgeber? Was ist ein Ort, wo ich hingehe?
Dieser Tätigkeit und ich möchte gar nicht mal sagen Berufsbild, aber dieser Tätigkeit, diesem Handwerk des Gastgebers, uns eine Sprache einzuhauchen. Also ich glaube,
genau. Ein noch sehr diffuses und ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ich finde, irgendwo muss man halt anfangen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir holen uns erstmal die Außensicht dazu und sprechen mal mit jemandem, der Essen und Trinken liebt, der sich mit Sprache auskennt und gucken mal, welche Fragen stellt denn der, wenn es ums Thema Service geht. Und wie kann man da vielleicht anfangen, anders drüber zu sprechen?
Ja.
Weil das ist so geil und es ist so elementar bei allem, was zusammenkommt. Ja. Ohne eine gute Servicekultur kannst du dich halt an die Wand kochen. Ja. Die Gäste werden trotzdem nicht happy. Es gibt ganz wenige Konzepte, da funktioniert es völlig ohne, aber an den meisten gehört es einfach nur mal dazu.
Ja, ja. Es ist elementar, wichtig auch, aber tatsächlich im Diskurs auch sprachlich noch unterrepräsentiert. Total. Nicht nur sprachlich eigentlich, also wir haben ja vorhin auch die ganzen Kochshows und so erwähnt, auch die Bewegtbilder fehlen irgendwie so wenig dazu.
Exakt. Weil weißt du, das Einzige, was du wenn dann noch machen kannst, ist halt, kannst Wein und Bar, ja, kannst du noch irgendwie ganz gut darstellen. Ja. Ja, da kannst du auch Wettbewerbe machen, da kannst du irgendwas machen. Aber Empathie, einen besonderen Moment, das zu messbar zu machen, vergleichbar zu machen, ist halt unglaublich schwierig.
Atmosphäre schaffen, Bewegungen
und so weiter. Du kannst den Moment halt nicht einfangen, wenn eine Frau Lehmann dich an der Tür begrüßt und anfängt, ihr Spiel mit dir gemeinsam zu spielen, dich auf die Reise mitnehmen, wie sie den heutigen Abend für dich gestalten möchte. Warum sie jetzt genau sagt, nein, da 2 Minuten Pause, da das, nein, jetzt das Getränk, okay, da schauen wir nachschenken, jetzt ist das wichtig. Diese ja fast schon liebesintime Beziehung, die in dieser Kürze der Zeit aufgebaut wird, das ist ja mehr als Empathie, das ist ja mehr als ein Handwerk, das ist ja eine Form der Berufung. Aber das ist halt nicht geil genug für Presse, PR, Marketing, um das so darzustellen, als wenn sich halt ein bekannter Fernsehkoch eine Chilischote im Mund steckt und irgendwie ein Pulpo auf den Kopf setzt. Dann sagen halt alle toll, 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 toll. Aber der Service ist immer noch schwarz-weiß gekleidet, Schürze, Fliege, der Pinguin. Und das ist tatsächlich etwas, das geht mir mittlerweile schon echt auf den Sack.
Ja. Weißt du, und nur weil wir jetzt alle sagen, ey, wir machen jetzt einen lässigen, modernen Service. Was ist denn lässiger, moderner Service? Wenn ich das noch einmal höre, erbreche ich mich in meine eigenen Schuhe.
Ich kann doch sagen, ich habe Turnschuhe, also, ich bin jetzt lässig. Das ist ein Bullshit.
Oh Gott. Ja. Also man ist auch immer besonders lässig, je öfter man sagt, man ist sehr lässig. Das ist wie die coolen Kinder, die cool auf der Jacke in der Schule stehen,
so
gar nicht cool waren.
Ja.
Also du merkst, es ist ein großes und weites Thema.
Also ich nehme mit, ich werde meinen beiden Söhnen keine Jacken, wo
nicht,
cool draufsteht, anziehen.
Die sind ein Zeichen fürs Leben. Die können nie Service machen, das bringt nichts.
Ja, sehr spannend und fast schon, du wächst fast schon ein wenig Vorfreude auch in mir tatsächlich, diese Service-Komponente der Gastronomie sichtbarer zu machen, auf welcher Weise auch immer. Ja? Also es ist,
das wird das Thema für die nächsten 10 Jahre in der Gastronomie sein. Wer dagegen spricht, labert Scheiße.
Okay,
ja, spannend. Ist so. Ja. Egal, mit wem du sprichst, das Thema Service ist nicht nur wegen Fachkräftemangel, auch dieses Wort, das ist etwas, mein Gott, hört auf, das zu sagen, Alter, seid doch alle selber schuld. Aber das Thema Service so in den Hintergrund rücken zu lassen und denen nie eine Bühne zu geben, ist totaler Quatsch, weil diese Menschen machen doch die Momente erst in einer Etablissement wie unseres überhaupt irgendwie großartig. Die Mucke kann noch so geil sein, das Licht kann noch so geil sein. Was Sophie immer sagt, Thomas, koch deine Scheiße doch, wie du willst. Aber das kommt niemals an den Tisch an. Und selbst wenn ich dasselbe serviere, wer hebt es denn dann wieder aus, während ich das wieder kochen muss? Wer fragt denn, wie es war? Ja. Wer geht denn auf die Beziehung ein, wenn auf einmal an dem Abend da ein Typ sitzt, der schon 2-mal da war, aber mit einer anderen Ollen? Ja? Wie ist denn die Situation, wenn der eine sich unwohl fühlt und der andere? Das kannst du als Koch gar nicht. Das kriegst du gar nicht hin. Ja? Das sind alles so Momente.
Da kannst du noch so in der offenen Küche stehen.
Genau.
Es ist zeittechnisch einfach gar nicht möglich.
Ja.
Anstrengend.
Ja, spannend. Ja, also es gibt sehr, sehr viel, worauf man sich freuen kann. Es ist weiterhin ein sehr lebendiges Unterfangen, das wir da ja, im besten Sinne, muss man sagen. Im besten Sinne. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, über das eine oder andere doch relativ ausführlich zu sprechen. Und freue mich mindestens genauso auf das, was noch kommen wird.
Eine ganze Menge.
Ja, ganze Menge.
Vielen, vielen Dank. Das war ein ganz bezauberndes Gespräch mit dir. Es hat sehr viel Freude gemacht, so ausführlich über unsere kleine Welt zu sprechen.
Das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Lukas.
Ja, mir auch. Extrem. Das war sehr, sehr lehrreich, informativ und auch, wie immer und wie nicht anders zu erwarten, sehr inspirierend. Gut, dann wünsche ich alles Liebe und hoffe, wir sehen uns bald, entweder in Hamburg, ich glaube, bei mir ist es im Herbst soweit, oder ihr seid irgendwann mal in Österreich.
Wir arbeiten dran.
Wir arbeiten viel dran, dass wir endlich mal ein bisschen rumkommen können. Ja.
Auch das sind Vorhaben offenbar.
Ja, in der Tat, das haben wir völlig vergessen. Auch mal wieder selber Gast sein wäre ein sehr großes Vorhaben. Ja.
Gut, dann möge es in Österreich sein, möglichst bald.
Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank.
Gut, und ich sage ganz österreichisch Papa.
Baba. Tschüss.